I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Es gibt ja immer so Sprüche im Rettungsdienst, die werden niemals alt. Und gibt auch einen, den lieb ich. Pizza und Rettungswagen oder Pizzalieferanten und Rettungswagen haben ja immer was gemeinsam.
Wenn sie ankommen, dann sollte quasi die Speise noch warm sein.
Genau, warm und schnelles Liefern ist immer eine gute Sache.
Die Lieferung vor allem.
Der entscheidende Unterschied für mich elementar, deutlich weniger Käse im Rettungswagen.
Ah, okay, gut. Okay, das ist auf ganz vielen Ebenen ganz komisch irgendwie. Oh Gott, ja.
So weit habe ich gar nicht gedacht gerade.
Ja, aber es gibt ja so eine goldene Regel auch im Rettungsdienst. Ja, der Patient, der spricht und der atmet noch, da gibt es erstmal einen Kaffee.
Ja klar, ist nicht kritisch.
Oder? Kannst du erstmal einen Kaffee ziehen irgendwo am Automaten.
Richtig. Und außerdem, wirklich Sport machen müssen wir ja auch nie im Rettungsdienst, weil das machen wir. Wir sprinten zum Einsatz, wir machen Gewichtheben mit den Patienten und vor allem müssen wir immer noch die Nerven behalten, wenn noch jemand so fragt, dauert das doch lange?
Also ich weiß nicht, was du machst, aber ich sprinte definitiv nicht zum Rettungswagen.
Nee.
Es sei denn, es ist gerade wirklich so ein bisschen Kack am Dorf, aber nein, das macht man natürlich nicht. Natürlich und das wissen natürlich auch alle, weil wir haben heute unsere Fachkräfte, die zuhören. Wir sind heute wieder bei einer Fachfolge und dementsprechend wissen die ganz genau, zum Rettungswagen wird nicht gerannt. Heute, Mikey, geht's um respiratorische Notfälle und da haben wir so ein paar rausgepackt, gucken uns nochmal das Atmungssystem an, obere, untere Atemwege, aber eben auch, was es für interessante Erkrankungen gibt und ein bisschen Physiologie können wir auch noch mit reinhauen. Alles mit Fachbegriffen, ohne großartige Erklärung, was bedeutet, denn ihr versteht uns, denke ich mal. Und Mike, ich freue mich richtig drauf.
Ich freue mich auch.
Auf jeden Fall, lass uns loslegen.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Oh yeah. Oh yeah. Ja, Fachfolgen sind ja immer so spannend, insofern, dass wir auch Angst haben, dass wir wirklich alles ordentlich erzählen. Und da bin ich auch immer so, ach du Scheiße, ja jetzt. Aber ich finde das Thema gar nicht schlecht, weil es gehört so zu den Grundlagen. Respiration, total, ja. Atmung, richtig. Ja, immer gar nicht schlecht. Deswegen, also das auf jeden Fall nachher in der nächsten Hälfte. Zuvor haben wir wieder ziemlich viel erlebt. Mike und ich sind ja, Gott sei Dank, mal wieder auf dem Rettungswagen gewesen zusammen.
Ja, es war wieder phänomenal.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Patienten, aber hey. No?
Also, ich finde, das Resultat dieses ganzen Tages war, wir haben ultra viel getan, aber es hatte irgendwie erschreckend wenig mit Rettungsdienst zu tun.
Ja, gut, der Anfang war wirklich ein bisschen schade eigentlich, weil wir ja gleich ein Exitus Letalis hatten.
Ja.
Also Tür aufmachen durch die Feuerwehr und dann hieß es halt, okay, der ist leider schon verstorben. Wir hatten unseren Azubi Even mit, kennt ihr aus den Podcast-Folgen schon. Und der durfte das halt auch gleich miterleben und war cool. Also ich fand uns gut, dass wir ihn da gut rangeführt haben.
Ja,
total. War nicht sein erster Tote, aber ja, der Erste, der ein bisschen länger tot.
Ich habe mich auch so richtig böse versprochen, denn
okay, nee.
Ich hatte ja Even gesagt, so hey, soll ich dir mal zeigen, so sichere Todeszeichen, ne, wo du schauen kannst, ne, gerade wenn das jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Verbrechen ist, sonst dürfen wir gar nicht ran da weiter an den Körper. Haben wir das gezeigt und hat dann hinterher so, ja, guck mal, Even, sagst du das mal am lebenden Beispiel? Ach nee, warte mal.
Am lebenden Beispiel? Oh.
Jo, verdammt. Ja, aber ihr merkt, aus der letzten Folge sowieso, der Tod gehört ja auch einfach zu unserem Job. Ich finde dort, an diesem Einsatz war ja das ultra spannende, es gab kein NEF und es ist ja immer noch so ein bisschen Usus, dass für eine Todesfeststellung noch der Notarzt hinzugezogen werden muss für eine vorläufige Todesbescheinigung. Gab aber nicht. So dass wir ein bisschen doll improvisiert haben. Und das ist auch wieder ein Einsatz, aus dem ich so viel gelernt habe, nämlich die gesetzliche Betreuung endet mit dem Tod.
Oh ja.
Das heißt, der Patient bzw. der Klient ist verstorben und dann sagt der gesetzliche Betreuer, schade, ab hierhin ist es vorbei, meine.
Ja, allerdings fand ich, gab es dabei eine Schwierigkeit, denn bei uns war mal kein Notarzt verfügbar, also es war gerade so ein bisschen viel zu tun und wir benötigten ja einen Notarzt, jetzt fragt sich der ein oder andere draußen, warum? Weil ich meine, wozu noch einen Notarzt verbrauchen? Ja, aber nur der Arzt darf in Deutschland den Tod eines Patienten feststellen. Und das ist halt problematisch. Da hast du ja zwei, drei Fachkräfte da stehen, die alle sagen, jupp, Der hat's geschafft und so weiter. Da sind auch sichere Todeszeichen mit an der Tagesordnung. Nulllinie, EKG, Temperatur war schon jenseits der 30 und tiefer. Patient hatte die Totenflecken und Leichenstarre. Also es war alles mit dabei. Also
genau, ich hab's ja auch wirklich so auf roundabout 40 bis 48 Stunden geschätzt von den Symptomen oder von den Merkmalen her. Genau, und dann kriegt man einen Arzt dran.
Genau, aber wir haben gedacht, es ist ja tagsüber, wir wissen, wer der Hausarzt ist, den haben wir gleich angerufen, haben gesagt, Hausarzt kommt bitte lang, wir haben den Deal, in einer Stunde ist er ungefähr da, Polizei war ja auch da, konnte die Wohnung sichern und so weiter. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, naja, offiziell ist er ja in Deutschland noch nicht tot, weil er hat ja noch kein Arzt gesagt, dass er tot ist. Also galt das noch, dass der gesetzliche Betreuer noch sein gesetzlicher Betreuer ist?
Oh, das ist eine spannende Frage. Soweit habe ich gar nicht gedacht.
Geben wir einfach mal in die Kommentare rein.
Ja.
Schreibt's einfach mal rein, liebe Fachkräfte. Würde mich mal interessieren. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Anwalt auch dabei für solches Recht. Auf jeden Fall galt das Bestattungsrecht. Deswegen muss der Leichnam definitiv gesichert sein. Wir haben natürlich unseren LNA auch noch angerufen, gesagt, hey, wäre cool, wenn da jetzt jemand kommt. Die Todeszeichen durchgegeben, es ist abgesprochen worden. Der Hausarzt war dann auch ganz fix da, sodass dann auch eine Feststellung war. Aber erstmal stehst du da, ja, gesetzlicher Betreuer. Geben Sie mal Ihre Daten trotzdem noch her, weil so ganz safe ist das jetzt noch nicht, dass der tot ist. Also zumindest auf dem Papier. No? Ja, würde ich mir wünschen, dass es sich vielleicht auch ändert. Also ich will ja nicht jeden jetzt gleich für Todesfeststellung, aber eine Todesfeststellung durch einen Notfallsanitäter, wo gesicherte Todeszeichen da sind, kann man ja auch mal gern diskutieren. Haut's gern auch mal in die Kommentare rein. Mich würde dort interessieren, was ihr darüber denkt.
Mhm. Ja. Total. Also es ist schon so, ich sehe es auch manchmal noch als unnötiges Binden von studierten Fachkräften.
Ja, nicht nur das.
In solchen Fällen.
Ich meine, gerade Notarzt, wissen wir, ist ja quasi ein heiliges Mittel in Form von, nicht nur weil es ein Arzt ist, sondern einfach, weil wir sie wenig haben.
Ja.
Weil wir sie ja für dringende Notfälle brauchen. Ja, also kein Bashing, sondern eher so ein, hey, wir müssen das schon schützen, dass dieses Gut wirklich auch für die noch Lebenden und Menschen sind, die wirklich kritische Probleme sind. Und das haben wir dann ganz gut gedealt. Ich fand das auch gut, mal Lob an die Leitstelle, denn die haben auch gesagt, dann ist es, warum hier noch einen Notarzt hinschicken, wenn es wirklich gesichert ist? Ne? Also wir waren bei uns alle einig. Also ja. Aber mal wieder zu den Lebenden. Es gibt ja einen Weltrekord fürs lange Wachbleiben. Und zwar ist es 11 Tage, wusstet ihr das? Das ist wirklich spannend. Ja, also ich finde, das ist gerade bei Rettungsdiensten eigentlich so das übliche Mittel, bei Ärzten ja auch, in der Notaufnahme gerade eben. Das kommt einem da nicht besonders lang vor, finde ich.
Von so einer Nachtschicht denkst du, 11 Tage, mein Gott. So, machst du mit links.
Ja.
Oh Gott, ich würde kaputt gehen. Das wär nicht gut. Aber ich liebe Funfacts aus der Medizin.
Mhm.
Und man könnte ja theoretisch mit dem menschlichen Körperfett, was man hat, je nachdem eine mehr, der andere weniger, aber so eine Kerze durchaus mal bis zu einem Tag leuchten lassen. Man hätte also theoretisch immer eine Notfallkerze vor Ort.
Ja, ich habe da ganz schön viel Notfallkerze mit dabei. Das wären mehr als 24 Stunden bei mir auf jeden Fall. Deswegen habe ich heute auch im YouTube-Video meine fesche Retterview-Jacke an.
Jetzt habe ich eine Frage. An welchen Docht zündest du sie an?
Oh, okay, gut, ja. Wollen wir schnell weitermachen? Und zwar an unsere Leute, die ins Gym gehen. Ganz spannende Sache, ja. Unsere Bizeps, Trizeps, Musculus, Maximus und so weiter. Kennst du das Lied nicht? Ja.
Ich dachte, Maximus war irgendein griechischer Feldherr oder sowas. Passt schon, ja.
Ja, ratet mal, was das stärkste Muskelgewebe im Körper ist. Einfach mal kurz 2 Sekunden überlegen. Die einen werden sagen Kiefer wahrscheinlich. Ja, kommt man gut hin. Aber ja, die Gebärmutter ist das stärkste Muskelgewebe. Sorry, Bizeps Boys, aber ihr seid raus. Die Champions sitzen nämlich ganz woanders. Ja, und zwar
nicht bei den Boys auf jeden Fall.
Auf jeden Fall im Kreißsaal auf dem Stuhl. Ja. Oh Gott, ja. Ich merke schon, das ist dieses gewollte Lustigsein. Verzeiht uns bitte, aber ich glaube, wir hatten sehr, sehr viel Zeit auf der Wache, miteinander uns sowas auszudenken. Ja.
Ja.
Was ich immer toll finde, ist, wenn die Leute sich wirklich die Mühe machen und uns Kommentare zum Beispiel auf retterview.de schreiben unter die Folgen, aber eben auch Nachrichten. Und da hat die Maler uns geschrieben, lieber Mike, habe ich gesehen, da gab es einen schönen Kommentar. Möchtest du mal zusammenfassen, worum ging es denn da?
Ja, die Maler hat sich vorgestellt, kurz ist 10 Jahre, geht in die 6. Klasse und Traumberuf ist Notfallsanitäterin.
Ach, schön, Maler.
Und bleib dann dran. dachte ich schon direkt unsympathisch, weil sie gleich geschrieben hat, sie hat die 5. Klasse übersprungen. Nein,
Maler,
das ist stark.
Also du willst Notfallsanitäter werden?
Mach weiter so.
Mach weiter so.
Und sie wollte einfach gerne mal erwähnt werden. Also Marla, liebe Grüße hier an dich. Das, ich finde das total schön, dass man uns mit 10 schon hört, mit 10 Jahren. Mhm. Ich, krass, man muss das ja auch alles aufnehmen und verarbeiten. Das ist
auf jeden Fall. Also ja. Marla, bleib bitte dran. Wir freuen uns, dich irgendwann, wenn du mal 18 bist, dann in die Ausbildung zu nehmen. Notfallsanitäterin, schön dranbleiben. Überspring noch ein paar Klassen, dann sehen wir uns eher. Aber das Alter spielt leider auch eine Rolle. Deswegen, so schnell musst du auch nicht sein. Genieß ein bisschen auch die Kindheit und Jugend. Ja, mach ein bisschen Blödsinn. Und vor allen Dingen, hör uns weiter. Ja. Ja, genau. Merkst ja, wir werden ja auch nicht älter bei uns, zumindest gar.
Dann, finde ich, haben wir eine wunderschöne Mail bekommen,
ja.
Nämlich aus Bayern. Und aus Bayern hat uns ein Notarzt geschrieben.
Ich finde, wir sollten hier so eine Glocke haben. Immer wenn wir über Bayern reden, muss hier schon so bing, 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 bing gehen. Für all diejenigen, die sich also jetzt gleich wieder gebasht fühlen und so weiter. Ja. Sorry, aber hier hat uns jemand aus Bayern geschrieben. Das müssen wir vorlesen.
Ja, ja. Hat uns einer aus Bayern geschrieben. Dort als Notarzt tätiger Arzt. Und ist relativ spät in den Podcast eingestiegen, hat bei Staffel 1 schon mehrfach überlegt, Mensch, schreibt er uns jetzt mal? Denn irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen angegriffen in einigen Punkten. Das wart ja ihr damals, damit hatte ich ja noch nichts zu tun. Und dann gab es aber in der Staffel 2.10, also in der Folge 2.10, sagte er wirklich, ihr habt mir aus dem Herzen gesprochen. Denn er wird immer wieder zu Einsätzen gerufen, bei denen er sich fragt, warum er eigentlich da ist. Das heißt, die Blutdrucksenkung bei asymptomatischer Hypertonie und beim kreislaufstabilen Schlaganfall oder was auch immer. Immer wieder sitze ich dann einfach irgendwo in der Ecke, schreibe mein Protokoll und schaue den gut ausgebildeten Notfallsanitätern bei ihrer Arbeit zu. Mhm. Ja, finde ich toll, dass das ein Notarzt auch mal schreibt. Sagt aber auch, ich mache denen aber auch keinen Vorwurf, denn bei uns am Bayerischen Untermain gibt es leider immer noch die Anweisung der ärztlichen Leitungen, dass der Rettungsdienst einen Notarzt nachfordern muss, sobald sie eine Flexhüle legen.
Ja.
Und leider sind die Medikamentengaben noch immer nicht so freigegeben, wie es das Notfallsanitätergesetz vorsieht. Wohl das Bayerische Rettungsdienstgesetz es ja irgendwie anders sagt. Das hat irgendwie noch nicht jeder verstanden, dass auch jeder Notfallsanitäter ein sehr hochqualifiziertes Personal ist. Und ja, ich finde, er hat das so schön formuliert. Mir kommt es immer so vor wie beim Bäcker. Ja, ich kann Ihnen die Brötchen in die Tüte packen, aber abkassieren darf ich nicht.
Meine Gott, also bei jedem PVK ja, einen Notarzt rufen, da wären wir nicht glücklich hier bei uns. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn das bei euch so wäre, wie oft legt ihr jetzt hier einen peripheren Venenkatheter irgendwo in den Arm von jemanden? Und dann stellt euch mal vor, dazu müsst ihr mal einen Notarzt rufen. Ich weiß nicht, also wir können fast schon das Level RTW versus NEF können wir auf eine Stufe stellen. Also ja, kannst du eigentlich auch einen Notarzt gleich immer mit in den RTW packen, weil
ja,
das wird so oft gelegt.
Ich finde das, ich finde das auch ehrlich und sehr gut, dass er auch wirklich geschrieben hat, dass er natürlich, wenn er nachgefordert wird oder einen alarmiert wird, dass er mehr Protokoll schreibt, weil er nach Einsätzen bezahlt wird. Und das verstehe ich absolut aus einem wirtschaftlichen Aspekt, weil ich will ja auch irgendwie Geld verdienen, wenn ich da als Notarzt rumdüdel. Ja. Also ganz ohne Frage. Aber ich finde das so schön und so ehrlich, dass die Sinnhaftigkeit dahinter mal rigoros in Frage gestellt wird.
Ja, aber vor allen Dingen stell dir mal vor, du wirst da als Notarzt gerufen, bist nur da, weil, also die Begründung ist, ich habe einen Venenkatheter gelegt. Da würde ich mich als Notarzt daneben stellen, wird einmal Applaus klatschen, hast du toll gemacht und wird meinen Transportschein da lassen, also Nachweis, dass er da war, und wieder gehen. So funktioniert es nämlich teilweise dann leider auch in diesem, aber auch anderen Bundesländern. Wir wollen mal nicht nur Bayern reinnehmen. Das finde ich so doof. Diese Ressource Notarzt ist so eine wichtige, absolut High-Care-Ressource, die wir nutzen sollten, wenn wir nicht mehr weiter können oder wissen, als Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Und danke, dass du uns da auf jeden Fall nochmal ein Feedback gegeben hast und uns vor allen Dingen aus deiner Sicht, wir nennen natürlich keine Namen, weil wer weiß, ob er dann das noch machen darf, dass er uns das einfach so erklärt hat. Ja, also da haben sich wirklich wenige Ärztinnen und Ärzte bei uns.
Genau, ganz wichtig auch mal zu erwähnen, es ist nicht überall in Bayern so. Wir haben ja jetzt in den letzten Folgen wirklich viel Korrespondenz mit einigen Bereichen aus Bayern gehabt, die wirklich sagen, hey, wir haben das alles, zum Beispiel Thorax, Sonalstätte auf dem RTW, denke ich, mega, also da habt ihr mehr als wir. Es ist nicht überall so. Und ich finde, ein wunderschöner Abschluss, ne? Wie er sagte, oder sagt er schon immer, wenn wir schon eine Art Paramedic-System einführen, dann auch bitte richtig. Was nicht heißen soll, dass ich gerne Notarzt bin. Im Übrigen bin ich ein Notarzt, der ein kompletter PSA rumläuft.
Ah, sehr gut, ja. Also geil. Nicht nur Doc und Croc, sondern genau, tatsächlich
wie
auch
es sich gehört.
Full Metal Jacket hier. Also
voll viele liebe Grüße. Ja. Genau. Super sympathisch.
Eigensicherung geht uns halt alle an, egal ob studiert oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, da ganz wichtig. Vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall. Mikey, ansonsten kamen noch so ein paar andere Sachen. Und zwar würden gefragt, liebe Mike, lieber Christian, habt ihr schon mal einen Sanitätsdienst gemacht? Wenn ja, was lohnt sich am Mann zu haben? Ach so, was lohnt es sich am Mann zu haben? Was denkt ihr, lohnt sich nicht? Danke im Voraus, das hat uns der Noel geschrieben. Und ja, natürlich, wir beide haben uns über den Sanitätsdienst ja quasi kennengelernt. Wir kennen uns ja daher auch, muss man ja sagen. Unser First Candlelight-Date ist quasi, ach nee, Blaulicht-Date war ja quasi im Einsatz. Ich glaube, bei Hansa oder so haben wir uns da schon mal gesehen. Und viele andere Einsätze.
Ich hätte ja gesagt, es war der Marathon. Ja. Das war mein allererster Sanitätsdienst in Rostock.
Ja, aber da ist man immer sehr zerstreut. Aber was sollte man denn so mithaben, Mike? Was hast du denn so, reflektier mal im Rettungsdienst mit, was im Sanitätsdienst definitiv auch Anwendung finden könnte?
Immer ein achtes Paar Handschuhe irgendwo in der Nähe haben, gerade so bei Sanitätsdiensten, wo auch vor allem Alkohol fließt. Mhm. Spuckbeutel kann man immer erwähnen und kann man immer haben. Ansonsten viel mehr habe ich gar nicht.
Also ich habe immer meine Schere mit, meine Kombischere, einfach weil die kann man immer gebrauchen, irgendwas aufschneiden, irgendwas abschneiden, irgendwas drin, immer am Gürtel. Ich glaube, das ist so ein Ding. Taschenlampe finde ich jetzt manchmal auch gar nicht schlecht. Manche Sanitätsdienste sind ja auch abends und kann man durchaus für gewisse Sachen mal auch am Gürtel haben. Ich muss mir jetzt nur sagen, auch im Rettungsdienst hatte ich keine und ich war jetzt bei meiner letzten Nachtschicht recht happy, dass meine Kollegin eine hatte. Hat sie mir mitgegeben, werde ich mir definitiv auch bestellen. Sowas braucht man immer. Am besten eine Taschenlampe, wirklich, die länger durchhält. LED ist immer ganz gut.
Aber ein Stethoskop. Habe ich so einen Hosenclip, das stimmt, habe ich.
Stethoskop für eure Blutdruckmessung als Sanitätshelfer zum Beispiel. Ihr auskultiert ja jetzt nicht viel, aber zumindest die Krotkopfgeräusche, die kann man mit seinem Stethoskop durchaus mal hören, finde ich.
Das ist halt unfassbar hygienisch, das
eine zu nehmen. Ja, also mit den Ohren und sowas. Ne? Mike und ich müssen jedes Mal überlegen, schon mit unseren In-Ear-Kopfhörern hier, so festen sind welche. Wir reinigen die mittlerweile schon
immer danach. Aber wir teilen halt alles.
Ja, also auf jeden Fall. Also das sind so Sachen, Noel, die kann man mitnehmen. Habt ihr noch Sachen, die man definitiv haben sollte? Schnittschutzhandschuhe oder sonst was? Schreibt's mal runter. Es gibt ja einige Sachen, die man am Halfter tragen kann. In die Kommentare rein. Könnt ihr bei Spotify zumindest machen. Und natürlich auch auf retterview.de unter der Folge. Einfach nebenbei aufmachen und eingeben, was würdet ihr mitnehmen? Also ihr merkt schon, die Kommentarspalte wird heute sehr voll.
Ich glaube auch. Kommen wir aber nochmal zu einem Thema. Und ich habe echt überlegt und auch nochmal durchgesäppt durch unsere Folgen, wir hatten das noch nicht, das Thema. Und ich finde das eigentlich so immens wichtig und das hat mich ein bisschen erschrocken. Quasi eine Mail über unsere Retterview-Homepage, genau. Und zwar schreibt uns dort eine Dame, sie ist selber als Rettungssanitäterin im Krankenhaus tätig und sie beginnt ab Oktober die Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Also erstmal Glückwunsch an dieser Stelle. In der Diskussion um die Herausforderung im Rettungsdienst sollte meiner Meinung nach auch das Thema sexistische Kommentare seitens der Patientin oder deren Angehörigen eine ernstzunehmende Rolle spielen. Vor allem als weibliche Sanitäterin erfährt man im Einsatz oft Kommentare wie zwei Frauen von ihrer Statur. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Oder, also ich hätte jetzt eigentlich zwei starke Männer erwartet. Oder anderes Szenario, verbale sexuelle Belästigung von Rettungskräften. Es wird beispielsweise der klassische Notfall mit dem Herzschmerz vorgetäuscht oder es werden anzügliche Kommentare gemacht. Wie geht ihr mit verbalen sexistischen Bemerkungen oder verbalen sexuellen Übergriffen um? Welche Erfahrungen habt ihr in dem Zusammenhang vielleicht schon gemacht? Und wie sollte das Rettungsdienstpersonal auf solche Situationen reagieren, um sowohl Würde des Patienten zu wahren, als auch sich selbst zu schützen? Liebe Grüße aus Baden-Württemberg, die Helena.
Ja, liebe Helena, kann ich absolut verstehen. Wir hatten ganz am Anfang, hatten Luis und ich mal darüber gesprochen.
Genau,
ganz weit weg. Aber es lohnt sich definitiv, darüber nochmal zu reden. Auch, es sind ja schon ein paar Jahre vergangen und wie hat sich unsere Welt dahingehend ja auch verändert, unser Verständnis und die Compliance auch, muss man sagen, zwischen den Leuten. Das geht nicht nur in den Sexismus rein, sondern auch teilweise in die Diskriminierung und da muss ich mal so ganz ehrlich sagen, der liebe Even, der ist ja auch zum Beispiel ein ganz, also nicht ganz kleiner, aber ist ein kleinerer, ja, ist nicht der Größte von der Körpergröße her, vom Geist und vom Charakter her auf jeden Fall und er kriegt halt auch jedes Mal einen Kommentar, wenn ich mit ihm zum Beispiel zur Wache gehe oder im Dienst bin, so von ein, zwei Kollegen, ist das dein Sohn, hast du den heute mit und so weiter und das jedes Mal, du drehst jedes Mal die Augen und denkst du, nee, das ist unser Azubi und der hat auch einen Namen. Ne?
Ja, also, und der legt bei Ihnen gleich einen Zugang und so weiter.
Genau, Mund aufmachen bei sowas, Leute, und das geht nicht nur diejenigen, die jetzt hier gerade sexuell belästigt oder diskriminiert werden an, sondern wirklich alle Kollegen und da sollte man auch einen Riegel vorschieben. Sprich also, Diskriminierung sollte immer Thema sein, ja, in Form von, dass man sowas anspricht, wenn sowas vorkommt.
Und ich finde das, ich finde deinen Punkt, liebe Helena, die Würde des Patienten waren, ja, der ist richtig und wichtig. Jedoch, wenn wirklich so eine sexuelle Diskriminierung, sexuelle Nötigung, in welcher Hinsicht man das jetzt auch immer interpretieren möchte, also Sexismus vom Patienten ausgeht, dann darf man dem auch mal klipp und klar sagen, dass es eine Grenze gibt. dass wir natürlich trotzdem bereit sind zu helfen, in jeder Hinsicht, aber dass jetzt auch mal irgendwann Schluss ist. Mhm. Und wir uns hier bitte auf das Wesentliche konzentrieren und nicht darauf, ob mir die Hose vielleicht zu eng ist oder sonst was.
Ja, genau. Auch Männer werden übrigens sexuell belästigt, nicht nur Frauen. Ja, und das kommt auch nicht selten vor, aber wird meistens dann eher immer so als Kompliment genommen oder man lächelt es rüber, aber einigen ist es dann halt auch zu viel. Deswegen also sowas bitte immer ansprechen oder eben auch sagen, stopp, hier ist eine Grenze. Reicht, ne? Das eine oder andere lacht man vielleicht nochmal mit, aber vielleicht überlegt ihr euch, wie fühlt sich der andere dabei auch, ne? Auch wenn die Gruppe das vielleicht witzig findet, kann es ja den einzelnen Betreffenden eben nicht so ganz so gut gehen dabei. Deswegen ist Diskriminierung gibt es leider auch im Rettungsdienst, leider auch in der Feuerwehr, Polizei und auch in den ehrenamtlichen Gremien, da muss man wirklich immer aufpassen. Aber nicht nur negativ sehen, es gibt auch positive Auswirkungen. Auch das ist ja auch mit der Verjüngung unserer Kolleginnen und Kollegen und auch quasi hier dem Verständnis der Awareness mittlerweile ausschleichend. Und ich hoffe einfach, dass wir dahingehend immer offener werden und das auch immer ansprechen und nicht nur schlucken sollten. Ne? Dafür gibt es übrigens auch Gleichstellungsbeauftragte, eine Mitarbeitervertretung und so ähnliches. Im schlimmsten Fall kann man sich auch an die wenden, wenn man da Hilfe braucht.
Also mal wieder vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Wir sind auch immer schon irgendwie am Machen und Tun, die so ein bisschen rauszufiltern. Was können wir auf jeden Fall mit reinnehmen? Einiges beantworten wir auch immer so. Schickt uns immer gerne weiter. Über unsere Homepage einfach, über das Kontaktformular. Dann kriegen wir das sofort bei uns quasi in unser Mailpostfach rein und antworten auch sehr, sehr gerne drauf. Also redderview.de. Stellt uns eure Frage, eure Geschichte, eure Wünsche, eure Bedürfnisse, gar kein Problem. Wir lesen zumindestens und schauen, ob wir was daraus machen können.
Und wir haben euch das übrigens hier oben nochmal bei YouTube in den Shownotes verlinkt. Die sind alle mit da drin. Also ihr kommt überall hin. Retterview.de übrigens/Frage. Einfach eingeben, dann bist du sofort auf dem Kontaktformular drauf. Und übrigens, wenn man immer retterview.de/ und dann die Folge, also 2-4-6 jetzt in diesem Fall eingeht, dann kommst du immer zu so der Folge. Schon. Ja, ist schon nice. Das
machen wir bei 50. Machen wir was Cooles?
Ja, mal gucken, da werden wir auf jeden Fall was Cooles machen. Mhm. Aber was ich noch bedeutend fand, weil wir ja gerade schon von Verjüngung geredet haben, wir hatten unseren Bewerbertag bei uns.
Ja.
Und das ist ja immer ein Highlight. Also für mich auf jeden Fall, für dich ja das erste Mal bei uns auch.
Richtig.
Ja, unser Bewerbertag ist der Bewerbertag der Notsan-Azubis. Und sowas ist ja immer im Vorfeld vor allen Dingen schwierig. Warum? Wir haben super, super viele Bewerbungen gehabt, wieder für Notfallsanitäter und Notfallsanitäter. Und da erstmal auszusuchen, ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kriegst du leider nicht persönlich hin. Dementsprechend ging es bei uns auch in 2 Runden Assessment Center. Mhm. Und da muss man sagen, da sind Fragen dabei. Wow, also ich dachte auch so, ob ich da manchmal noch bestanden hätte.
Es war wie neulich eine Zwischenprüfung. Ich war zwischendurch echt froh, an der richtigen Seite des Tisches sitzen zu dürfen. Ich bin da ganz ehrlich. Genau. Und das war super, denn das ist ja jetzt einfach bei uns nicht so, es kommen ein paar Bewerber zu uns, die sich vorstellen. Ja. Nein, da kommen alle Bewerber, die genommen worden sind oder seitens des Assessment Centers, das den zweiten Durchlauf bestanden haben, für die Bewerbungsgespräche eingeladen worden sind, alle Bewerber aus ganz MacPom für die Johanniter. Und die haben dann quasi noch so ein, ja, gruppendynamisches Szenario durchgearbeitet, mussten sich dann natürlich auch noch im persönlichen Vorstellungsgespräch bewähren und zeigen, hey. Und ja, das Ganze wird natürlich jetzt begutachtet, wird nochmal so retrospektiv sich angeschaut, um dann zu entscheiden, wen man nimmt. Den leider eben nicht.
Ist schon passend, direkt zu Germany's Next Topmodel einfach so einen Bewerbertag zu machen. Manchmal kommt es einem so vor. Bei uns geht es aber nicht um Aussehen und Ähnlichem, sondern wirklich um Personality, um viele, viele Fragen, die wir dabei immer stellen. Und halt ist man dafür möglicherweise geeignet. Das ist aber trotzdem immer ein bisschen Glücksziehen, muss man auch sagen.
Ja,
ne? Weil total. Man verstellt sich ja auch immer so ein bisschen. Man versucht, sich von der besten Seite zu zeigen. Und wir hoffen einfach, dass man dann die richtigen rausfischt. Ich fand das Geschicklichkeitsding eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben eine Trage genommen, da sollten die einen Ball, der ist auf so einem Ring und es war schon vorprogrammiert, dass dieser Ball runterfällt. Die Aufgabe war aber bitte im Team diese Treppe hoch und runter laufen und der Ball darf nicht runterfallen. Und dabei ging es jetzt eigentlich nicht darum, wie oft der Ball runterfällt, sondern einfach nur, wie arbeiten die im Team, wie kommunizieren die, übernimmt einer die Führung, geben sie auf, ja, werden sie böse miteinander oder wie sieht's aus? Ne? Das ist einfach nur mal ganz spannend zu sehen, wie die Leute, das wird auch bewertet und fließt dann nachher auch in diese ganze Riege der Bewertungen und der Eindrücke mit ein. Und das fand ich spannend. Wir hatten super interessante Charaktere für ganz Mecklenburg-Vorpommern und es fällt wirklich schwer, sich da jetzt ein paar rauszusuchen.
Genau, wobei wir echt gut aufgestellt sind für das kommende Ausbildungsjahr. Wir können haben ein paar mehr Plätze als sonst. Also ich freue mich total drauf. Und ja, bin jetzt auch gespannt, wenn wir uns dann nochmal alle zusammensetzen und eben das alles durcharbeiten. Auch das wird nochmal ein langer Tag werden. So wie eben auch unser Bewerbertag. Wirklich von früh bis spät waren wir am Machen und Tun. Aber hoffen natürlich, dass auch alle Bewerber, Bewerberinnen, die dort waren, auch ein bisschen Spaß hatten.
Und ja, ich hatte es auf jeden Fall, weil wir haben ja wirklich tolle Leute kennengelernt und ich bin froher Dinge, dass der Beruf wirklich nicht um Bewerberplätze ringen muss, so wie das Handwerk zum Beispiel. Ey, da sucht man wirklich nach Auszubildenden und Auszubildenden. Das kann ich nicht verstehen, weil ganz ehrlich, hätte ich mehrere Leben oder könnte mehrere Jobs machen, ich würde auf jeden Fall irgendwo noch ins Handwerk gehen. Elektriker, was auch immer, Mechaniker, Schreiner, auch ganz toll. Da gibt's ja den Ben Berger, der zum Beispiel im Schreinerbereich da ganz tolle Sachen zaubert und zeigt und toll auch zeigt, wie der Beruf ist und auch versucht, auch so diese altruistischen teilweise auch Strukturen aufzubrechen, auch im Handwerk. Und das macht er da ganz toll. Also dahingehend auch, da gibt es noch schöne Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen bei uns, der ist Rettungssanitäter immer noch, hilft ab und zu noch aus, aber der hat auch gesagt, Notsan möchte ich nicht, mir reicht das tatsächlich mit Retsan und ich gehe jetzt zum Mechatroniker zum Beispiel und macht LKWs jetzt. Also ja, manchmal findet man sich einfach auch. Ne?
Das ist, kennst du meine Kenntnisse zum Auto?
Anmachen, Automatik, Gangschaltung rein und hoffen, dass alles funktioniert.
Kommt hin. Ich wüsste noch, wo ich meinen Tankstöckel da rein und mittlerweile kriege ich auch Scheibenwischwasser ganz gut aufgefüllt.
Na Gott sei Dank, ja.
Aber alles andere, ich muss in der Regel fahre ich zweimal im Jahr zum Service und die machen mir alles ganz fleißig. Und dann geht das Auto in der Regel auch. Und
ich glaube auch, du bist der Grund, warum die Deckel für Wischwasser und so weiter alles Farben haben, damit man das nicht verwechselt. Ja, trotzdem gibt es Menschen, die füllen auch alles Mögliche in die Ölwanne rein.
Es ist immer ganz sensationell, wenn man von der Technikabteilung hier in Rostock irgendeine Fahrzeugfrage bekommt. Ich so, boah, Alter, ich habe keine Ahnung.
Kannst du immer zu mir leiten, meistens verstehe ich's.
Ja, nee, ich bin, Gott, die Autos bin ich sowas von raus. Also da bin ich nicht der typische Mann.
Weißt du, was eine Lambda-Sonde ist?
Ja, die war bei meinem Diesel immer generell defekt.
Okay, sehr gut, ja. Dafür ist sie auch da.
No, ja, nein. Das war immer, also ich glaube, die musste ich 3 oder 4 Mal wechseln, als ich noch ein Dieselauto hatte. Ja. Da war eine Lambda-Sonde drin. Ich weiß nicht, ob es auch beim Benziner ist. Ja. Aber immer stand auf der Rechnung drauf, Lambda-Sonde defekt, musste getauscht werden. Ob das wirklich so war? Also ehrlich, die könnten mich wahrscheinlich auch hochgradig bescheißen in der Werkstatt. Ich würde es nicht mitkriegen.
Wahrscheinlich, aber das wollen wir ja niemandem natürlich vorwerfen.
Nein. Aber das wäre echt schlimm, glaube ich.
Ist ja wie bei uns, ne? Wir machen die Motorhaube auch immer so ein bisschen auf mit unserem EKG und alles und schauen mal so ein bisschen drunter, wie es denn da so aussieht. Und da könnte ich ja auch alles Mögliche sagen. Aber ich lasse das Display tatsächlich doch immer mal ein bisschen offen, dass die auch wirklich sehen, dass wir da wirklich was messen und machen.
Bitte zum Motorhaubehauf alias Klemmschell.
Ja, nee, danke. So weit geht's dann auch mit meiner Liebe.
Ja, okay, die Schraube. Oh Gott.
Wir gehen gleich ins Fachthema. Wir nehmen uns heute mal ein bisschen mehr Zeit. Deswegen sind wir schon around about 25, 26 Minuten und gehen eine ganz kurze Pause. Und übrigens, es ist tatsächlich schon passiert, der SpongeBob-Shaker ist ausverkauft. Ne? Also ja, zumindest für kurz, wer weiß, ob da mal nochmal nachgelegt wird. Ey, vielen Dank, Leute. Da haben auch einige wieder Retterview unterstützt mit dem Code Retterview. Habt ihr nämlich bei Holy und wir haben hier unsere Shaker wieder. Immer noch 10% Rabatt bei den Starter-Kits mit Retterview 5, auch nochmal 5€ oben drauf, kriegt ihr alles mit rein. Deswegen nutzt es gerne und ihr supportet natürlich auch den Podcast. Wir können dafür wieder uns Gäste einladen. Wir werden definitiv auch wieder Gäste haben. Letztes Mal haben wir es ja nochmal aus der Ferne gemacht. Dieses Mal holen wir sie uns wahrscheinlich dann direkt.
Wir lassen sie einfliegen,
An den Rechner oder ans Pult. Damit auf jeden Fall garantieren wir immer, dass Retterview für euch kostenlos bleibt. Und ja, auch für euch, die T-Shirts und Hoodies sind wieder im Shop und können sich bestellt werden und mittlerweile auch in mehr Farben als nur schwarz oder weiß.
Richtig. Und auch da sind wir gerade in einem sehr, sehr, sehr fruchtbaren Austausch, was ein bisschen neue Motive vielleicht betrifft und so weiter. Wir sind mal gespannt, ob das hoffentlich alles klappt, sodass ihr euch dann auch definitiv über neue Sachen, vor allem neue Motive, neue Ideen und vor allem auch endlich mal eine Finalisierung unseres Patches von Retterview, die es dann auch irgendwann in zeitnaher Zukunft im Shop geben wird.
Genau, wir sehen uns gleich wieder nach der Pause, deswegen schaltet gleich ein, nutzt mal kurz retterview.de/holy, um euch vielleicht das ein oder andere Getränk nachzubestellen und dann bis gleich.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Da sind wir wieder erstmal die richtige Kamera hier gucken. Genau, das heutige Fachthema, ich durfte es mir jetzt mal aussuchen. Endlich hatte ich mal Mitspracherecht. Respiratorische Notfälle, ich liebe dieses Thema, ich lebe auch dieses Thema. Und da ist wirklich heute mal alles dabei, von einfach wirklich mal einer Hyperventilation bis hin zum Spannungsfall im Thorax. Wenn wir alles mal so ein bisschen mit euch durchgehen, Anatomie, physiologische, aber auch pathologische Grundlagen. Und genau, da werden wir heute ein bisschen was erzählen. Die Atemnot an sich, Dyspnoe, Atemnot, Atemprobleme und so weiter, zählen ja wirklich mit zu den häufigsten Notfallbildern bei uns im Rettungsdienst.
Absolut. Also, wir gehen da heute mal ganz kurz und fix durch. Es wird natürlich kein großes Kapitel, aber ich denke mal, ein bisschen Fortbildungscharakter hat es auch. Und man kann mal ein bisschen was wiederholen. Deswegen hören wir doch einfach mal rein, was wir da so zu erzählen haben, Mikey. Und ich finde ja, wir fangen ja immer erstmal mit der Anatomie an, dem Bau und so weiter. Da geht es ja an, los mit den oberen Atemwegen. Und besteht ja hier in diesem Fall aus der Nase übrigens. Also für die, die jetzt noch nicht so anatomische Kenntnisse haben. Aber der Mund ist eigentlich nicht zum Atmen gemacht worden. Der gehört nämlich zum Verdauungssystem.
Genau. Was habe ich mir beim Mund gemerkt? Ganz kurz off topic an dieser Stelle. Der Speichel spaltet die mit der Alpha-Amylase die Stärke.
Genau, das heißt, wenn ihr ein Brötchen jetzt kauen würdet, dann wird es nach einer gewissen Weile einfach süß. Ja, ja. Weil es dann aufspaltet, und zwar in Glucose. Ja, oder in zumindest kleinere Strukturen des Zuckers. Und das wird schon ganz spannend. Aber da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Wir wollen ja atmen,
Dinge, die ich mir gemerkt habe. Also die Nase bei einigen größer, bei einigen kleiner. Meine ist so ein bisschen dicker gewachsen. Ich mag meine Nase, aber irgendwie ist es bei dir. Was denkst du?
Ja, auch. Aber ein bisschen Haare immer drin. Die kitzeln immer manchmal. Das nervt. Ja. Aber die sind wichtig, Haare.
Ja, für die Filterung ist das gerade von so von Grobschmutzpartikeln und so weiter, Staub und so weiter, das wird richtig abgefiltert.
Ist so, ne? Und dann feuchten die auch noch ein bisschen an. Also zumindest zum Anfeuchten ist es ja auch da. Das heißt, es ist ein gewisses Feuchtigkeitsmilieu immer vorhanden. Deswegen ist es gar nicht so gut, sich die ganzen Nasenhaare alle wegzutrimmen.
Machen richtig. Ja gerne viele. Und, ich habe das, Schande auf mein Haupt, vor Weihnachten musste ich nochmal spontan zum Friseur. Und war dann beim Friseur, beim Barbier. Und der fragte dann so ganz trocken, ja, Nasen, Ohrenhaare, sag mach mal. Hab gar nicht drüber nachgedacht. Und dann hat er das halt mit Wachs gemacht. Und da habe ich geweint. Das ist echt unangenehm.
Ja, weil er einmal so...
Genau, und hab dann auch echt gemerkt, so, also ja, es ist für das so subjektive Wohlbefinden oder so, ist das schon nett, wenn da jetzt keine Haare drin sind, weil das kitzelt auch manchmal, naja, wie auch immer. Aber man merkt auch gleich, dass die Luft ganz anders aufgenommen wird und man auch so schnell mal in so einen kleinen Hustenanfall gerät oder so.
Ja.
Ich bin da eh so ein bisschen seltsam, was ultratrockene Luft betrifft, und im Winter, ja. Wir sind gerade im Winter immer noch, und da haben wir halt das mit der trockenen Luft immer. War doof.
Ist so. Dann geht es weiter natürlich in unseren Nasopharynx, ja, den haben wir dann ja auch. Also der kommt mit dazu, und dann geht es eben in den Rachen, im Pharynx, Kehlkopf haben wir ja auch alles noch, Kehldeckel, der ja dafür sorgt, dass die Luft dort rumkommt, wo sie hinkommt, und nicht in den Magen auf jeden Fall. Also nicht in den Esophagus, sondern dann eben in die Trachea, in unsere Luftröhre. Und von da aus, ne, über Knorpelspangen aufgebaut.
Genau, Luftröhre gehört aber schon zu den unteren Atemwegen.
So, genau. Stimmt, wir müssen ja auch differenzieren. Um einfach die Grenze auch zu setzen. Wo hören die oberen Atemwege auf?
Mit dem Kehlkopf quasi.
Richtig.
Ne? Da ist der Übergang. Genau, Luftröhre, Knorpelspangen, gleitet die Luft nach unten in die Lunge. Lunge, linker und rechter Hauptbronchus, linke und rechter Lungenflügel. Der rechte Lungenflügel ist in der Regel der größere, bestehend aus 3 Lappen. Der linke ein bisschen kleiner, bestehend aus 2 Lappen, weil das Herz muss ja auch noch irgendwo Platz haben. Beim Bronchius, beziehungsweise bei meinem Hauptbronchius, ist ja immer noch so das Spannende, dass an der Bifurkation, also an der Aufteilung, wo es nach links und rechts geht, gibt es immer eine kleine Besonderheit. Denn der Ast, der nach rechts, also in die rechte Lungenhälfte reingeht, ist deutlich steiler als der linke. In der Regel hat man zum Beispiel dann, wenn man eine Aspiration erleidet und das Ding ganz tief unten sitzt, kann man da mal nach rechts weiter gucken. Aber auch, wenn man eine endotracheale Intubation durchführt und zu tief läuft, kann es einfach passieren, dass man nur den rechten, also die rechte Lunge belüftet.
Ja, in vielen, fast 95% der Fälle fällt nämlich der Tubus dann auf die rechte Seite, weswegen man übrigens dann auch auf der linken Seite zuerst auskultieren soll, um zu gucken, ob hier eine Atmung stattfindet oder nur eben die rechte Seite, um das einfach abzukürzen. Ja, weil die rechte Seite ist dann eben immer ventiliert und die linke eben nicht. Ja, aber die schöne Steifung. Ja, und dann geht's halt weiter in die Bronchiolen und dann ab in die Alveolen, in unsere Lungenbläschen, wo ja der eigentliche schöne Gasaustausch stattfindet.
Ich hab's leider nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe aber irgendwie Wadersdorf, wenn man das Alveolennetz mal so einfach wie eine Fläche ausbreiten würde, es wäre deutlich mehr zum Fußballfeld, aber ja. ich habe es nicht mehr genau.
Ich habe es auch mit dem Fußballfeld, das weiß ich ja. noch so, ja. Also die, wenn man diese
groß,
Fläche,
zwar viel.
Ja, wenn man diese Fläche wirklich ausbreiten würde, ja. dann sind da so runde Bläschen, ja. die ja dafür sorgen, aufgrund ihrer runden Beschaffenheit, dass da eben viel Austauschfläche da ist, um eben mit dem Lungenkreislauf, mit dem Blut eben die Diffusion dann zu machen, da kommen wir ja gleich noch mhm. zu, ja, und dort den Gasaustausch stattfinden zu. Das ist echt bombastisch. Und die Dinger, die gilt es zu bewahren, diese Lungenbläschen.
Mit allem, was man hat.
Eben.
No. Genau. Also schlussendlich ist ja, ich würde jetzt auch lieben gerne nochmal ganz kurz mit dem Blutkreislauf, aber das mache ich nicht, das wird zu lange dauern. Aber es ist ja so, dass quasi das sauerstoffarme Blut aus der Arteria pulmonalis, ja, ihr wisst schon, eine Arterie, ja. sauerstoffarmes Blut, da haut doch was nicht hin. Doch, das ist die einzige Arterie im Körper, die sauerstoffarmes Blut fördert, zur Lunge hingeht, mhm. bis hin Richtung Alveolen. Da findet der Gasaustausch statt, sprich das CO2 wird abgegeben und wieder abgeatmet und das, der Sauerstoff aus der Umgebungsluft wird im Blut aufgenommen und läuft dann quasi über die Vena pulmonalis Richtung Herz zurück.
Ja, richtig. Und es gibt ja so drei Sachen, die man für eine Atmung braucht. Einmal an sich die Atmung, ne? Das Ein- und Ausatmen, dann die Diffusion in den Alveolen und natürlich eine Perfusion. Eine gute. Das sind die drei Dinge, die müssen immer bewahrt bleiben, ja. Ohne die geht's eben nicht. Also durch die Atmung fließt eben Luft runter durch unsere Bronchien in die Alveolen. Durch die Diffusion findet der Gasaustausch statt und gerade auch diese Eigenbewegung von den Teilchen, also Sauerstoff, CO2 und so weiter, mhm. kommt es eben zu den Austausch. Da ist nichts Aktives eigentlich notwendig. Das heißt, da wird keine Energie verbraucht vom Körper, in Anführungsstrichen, um das reinzupressen ins Blut.
So Chemie sechste ja. Klasse, das Konzentrationsgefälle.
Genau.
Ne? Das war also Diffusion.
Zucker in ja. heißem Tee zum Beispiel. Das ist Diffusion, ja. wenn der sich allein auflöst, ohne Löffel und so weiter.
War das richtig von mir?
Ich glaube, lange ja, her. Oh ja, da müsste ich mal meinen Chemielehrer zu Hause fragen.
Stimmt. Ja, wäre genau. eine gute Quelle. Ja.
Und die Perfusion natürlich unser Herz-Kreislauf-System, weil ja. ohne Blut, was da immer neu dazukommt, ja, da ist das Konzentrationsgefälle einfach irgendwann nicht mehr gegeben. Das heißt, es ist einfach übersättigt und dementsprechend verbleibt dann das Blut dort. Das heißt, es muss immer weiter bewegt werden. Ganz einfach gesagt. Ne? Genau.
Wir brauchen natürlich auch einen Atemantrieb. Unser Atemzentrum liegt in dem verlängerten Rückenmark in der Medulla oblongata. Ich finde es mal so geil, dass ich diese Worte noch so einfach kann.
Die haben sich eingeprägt. Danke an unsere Ausbilderinnen und Ausbilder.
Ganz dafür, kurz, ja. die stehen hier nirgendwo im Skript. Mhm. Kann jeder sagen, aber es ist wirklich so. Das weiß ich immer noch netterweise.
Ja.
Und man nimmt ja eigentlich immer an, ja, wenn ich wenig Sauerstoff habe, sollte ich ja wohl bitte mal atmen. Das ist aber nicht so. Unser Atemantrieb wird gesteuert oder wird quasi gelenkt vom CO2-Gehalt.
Ja.
Das heißt also, der CO2-Gehalt bei uns im Blut entscheidet, wie man atmet, schnell, langsam und so weiter, tief, flach. Ja. Und das setzt den Atemantrieb immer wieder quasi in Bewegung.
Ja, und das finde ich halt so spannend. Und wir messen vor allen Dingen nicht über Sauerstoff. Zumindest die gesund sind, die Menschen. Mhm. Ja, die messen nicht über den Sauerstoffgehalt, wie viel sie, sondern der CO2-Gehalt ist genau das Entscheidende. Der setzt nämlich den Atemantrieb an, primär zumindest, ja. Also da wird das Atemzentrum stimuliert und bei COPD-Patienten, das sind die einzigen Ausnahmen, wo das eben nicht mehr passiert. Gerade in Gold 3, 4 gehen mhm. wir nämlich langsam in so eine CO2-Retention über.
Retention.
Genau. Und das heißt dann also, dass ein Patient hier diesen hypoxischen Atemantrieb hat, da wird Sauerstoff irgendwann genutzt.
Ja? Richtig.
Das switcht dann quasi um. Da muss man wirklich aufpassen, nachher auch mit der überdosierten Sauerstoffgabe bei solchen COPD-Patienten. Da kann der Atemantrieb nämlich irgendwann aussetzen. Also, oder langsamer werden.
Weil er sagt, er hat genug.
Ja, genau. Ja, obwohl er nicht so genügend hat.
Richtig. So, die Atemmechanik relativ einfach eigentlich. Bei der Inspiration ist es ein aktiver Prozess. Das heißt, ich muss aktiv mich in Bewegung setzen, wird über das Zwerchfell gesteuert, quasi mit Unterdruck. Brustkorb wird aufgedehnt. Ich kann Luft aufnehmen. Und die Expiration, also das Ausatmen, funktioniert über einen passiven Zugang, weil einfach das quasi das Loslassen, so nenne ich es jetzt mal, ganz liebevoll.
Dann gibt es ja noch die Kapnometrie. Die Kapnometrie, die misst quasi das CO2. Und daran wird dann quasi auch entschieden, wie der Atemantrieb eben funktioniert. Also gehen wir in eine Hyperventilation rein, haben wir zum Beispiel niedriges ET-CO2, genauso wie beim Lungenödem. Genauso wie bei Lungenembolie.
Bei Lungenembolie hast du ein sehr niedriges CO2.
Genau, bei der Hypoventilation, also der niedrigen Atmung, da geht es dann in ein hohes CO2 rein, weil die kann ja nicht mehr abgeatmet werden.
Richtig.
Ne? Und das ist immer das Problem, was wir dann haben, genauso bei Erschöpfung durch Asthma und COPD. Ja, wir können auch nicht mehr genügend CO2 abatmen und kommen dann eben auch im pH-Wert, Und der pH-Wert, der verrutscht dann auch einfach. Ja, in, je nachdem, wie ihr atmet und wie das CO2 aussieht, in die eine oder andere Richtung, Alkalose oder Azidose.
Genau. Ansonsten haben wir physiologische Atemfrequenzen. Die sind immer so, ist immer so strukturiert und erteilt, gibt es WHO-Meinungen, ich sehe das immer ein bisschen anders, aber mein Gott. Also bei Erwachsenen 12 bis 16 Atemzüge die Minute. Ich gucke mal auf mich, ich mache ein bisschen Sport, also nicht viel. Ich zähle das mitunter immer mal aus, ich komme so auf 10.
Ja, nee, ich bin da schon bei 12 bis 15 immer mal drin.
Ja.
Ich mache nicht so viel Sport zurzeit, ja. Aber das kommt wieder hoffentlich mit ein bisschen Volleyball und sowas alles. Und ich freue mich auf die Inlineskater-Wetterzeit dann auf jeden Fall. Bei Kindern ist das ein bisschen höher, ja. Da reden wir mal so zwischen 20 und 30 Atemzüge. Macht euch jetzt aber nicht ins Hemd, wenn das mal ein bisschen weniger oder mal ein bisschen mehr ist.
Also, aber die schlafen ja auch mal.
Genau, richtig. Ne? Da stehen die Muttis immer da. Richtig. Oh Gott, das waren jetzt aber wenige. Und die Säuglinge, ja, die atmen ja wirklich schnell. Durch. Ne? Das genau. Ist ja einfach so 30 bis 50 Atemzüge, ja. Sagt man auch wieder hier in den Lehrbüchern. Aber auch hier kann das mal schneller oder langsamer werden. Gerade wenn die träumen, atmen die viel schneller. Ne? Nicht Angst haben. Wichtig ist, und das finde ich gerade immer wichtig, wenn ich einen Patienten sehe, es zählen nicht immer nur diese ganzen Zahlen und Frequenzen, sondern auch, wie sieht der Patient klinisch aus?
Absolut.
Ja. Und das ist super spannend, denn da gehen wir nachher nochmal rein. Aber da hatte ich eine ganz interessante Sache jetzt die letzten 2-3 Tage, wo das überhaupt nicht so aussah, wo man auf die Werte guckt und sich den Patienten anguckt und die Werte nicht zum Patienten passten.
Ja,
und man dann einfach reagiert hat, komm aber, erinnere mich mal dran. Ansonsten gibt es natürlich pathologische Atemfrequenzen und da reden wir wirklich alles unter 10. Alles unter 10, da sollte man sich mal Gedanken machen, warum das so ist. Es sei denn jetzt, also wir reden jetzt vom Patienten, der wach und in Ruhe ist, erwachsen. Ja, da definitiv Gedanken machen. Und von der Tachypnoe ist alles über 20. Habe ich jetzt öfter mal, wenn die Patienten zum Beispiel einen Bluthochdruck haben, wenn die Patienten ein bisschen Atemproblem durch Erkältung und ähnliches haben, auch den, da mache ich mir noch nicht so in die Hose.
Dann kriegst du eine Atemfrequenz.
Ja, da kriege ich eine Atemfrequenz von uns auf jeden Fall.
Ah, okay.
Ja, aber die Patienten auch.
Und, ich auch.
Ja, ne, aber da muss man immer sagen, da gibt's dann Zeit, das können Zeichen von Stress sein, die sollte man beachten und auch da gibt's, finde ich, immer so eine... Ja, so eine Spanne von, ab wann sollte man sich als Rettungsdienstler auch Sorgen machen. Ne? Ja. Und da reden wir ja wirklich von Atemfrequenzen über 30 eher. Da kann man dann durchaus was machen. Und so eine hohe Atemfrequenz, die kann natürlich daraus resultieren, dass unser Blut zum Beispiel zu sauer ist, aufgrund von nephrologischen Problemen beispielsweise. Dann kommen wir in die metabolische Azidose. Dadurch könnten Patienten schneller atmen. Ja.
Kann sein.
Das kann sein, das solltest du wissen, Mike.
Ja. Das ist immer, wenn ich mit meinen
Azubis... Nur zur Erklärung, ne?
Ja. Immer, wenn ich mit meinen Azubis da sitze und die machen mir einen Fachvortrag, ja.
Nur mal ja. So, ja. Azidose ist sauer und Alkalose ist...
Basisch,
genau. Sehr gut, dass wir das nochmal miteinander haben.
Ist nicht ja. So, dass ich ein bisschen aufgepasst habe, ich auch in meinem Leben. Aber ich weiß, was du meinst. So, was ich immer sehr, sehr spannend finde, wenn du auch so in die Untersuchung des Patienten reingehst, ist so dieser schon deutliche Unterschied zwischen einer subjektiven, also vom Patienten gefühlten Atemnot oder einer objektiven, wo man wirklich sieht, hüpp, der hat ein Problem. Weil nicht selten, und ich ertappe mich dort immer wieder, dass du dem Patienten Sauerstoff gibst oder mit dem Patienten niffst oder wie auch immer, darauf gehen wir ja später auch nochmal ein. Und der Patient da mit einer 100er Sättigung, einem super CO2, sagt, er kriegt keine Luft. Denkt mir, Alter, doch, das ist super, du atmen läuft, die Lunge ist frei, bitte. Und der Patient sagt, ich kriege keine Luft. Denke ich, was ist denn falsch mit dir gerade? Aber nee, stopp, der hat ja trotzdem ein Problem, weil er für sich festgestellt hat, er hat irre Probleme mit dem Luftholen. Mhm. Und es passiert mir doch ab und zu, dass ich das ein bisschen abtue.
Ja. Ich finde SpO2, das ist zwar ein netter Messwert, damit kann man einiges sehen, aber es ist auch immer relativ gesehen und vor allen Dingen sollte man es nicht darauf bewerten, wie der Patient sich eben fühlt und wenn er eben angestrengt atmet, aber es durch sein Überanstrengen trotzdem noch schafft, seinen SpO2-Wert oben zu halten, dann ist das Erste, was der Patient nicht hören möchte, ja, also mit ihrem Sauerstoff geht's aber gut. Ne? Das kann ich Ihnen nicht glauben. Definitiv.
Deswegen auch CO2, ne? Also gerade bei der NIF-Sache, da können wir das CO2 mitnehmen und ich so, doch, das ist super. Man überlegt ja dann trotzdem, woran es liegen könnte. Ne? Und das ist auch, finde ich, ein spannender Aspekt. Darauf gehen wir aber nicht weiter ein. Ist ja, wenn die Leute, und das kann echt kritisch werden, in eine sogenannte Atemerschöpfung reinlaufen. Dass sie einfach wirklich zu schwach sind zu atmen, obwohl eigentlich ein funktionierender Kreislauf vorhanden ist.
Genau.
Das kann ganz diffuse Ursachen haben. Man darf es nicht unterschätzen. Und deswegen, Patientenbeobachtung ist durchaus was Sinnvolles.
Ich finde, deswegen ist es auch echt sinnvoll. Es gibt ja zum Beispiel für viele Messgeräte, wie zum Beispiel den Corpus C3, ja auch eine Nasensonde, um CO2 zu messen, ja, expiratorisch. Und das kann durchaus helfen. Also für all diejenigen, die immer diskutieren, warum sollten wir uns das anschaffen für unseren Corpus oder für unseren Lifepack oder was auch immer das alles messen, gibt ja viele. Auch übrigens die Medomaten können das teils ja auch. Ja, das ist übrigens ein Grund und ein Wert, der uns da auch manchmal ein bisschen weiterhelfen kann. Wie sieht es mit dem CO2 aus? Hat das vielleicht auch mal einen Grund? Wie sieht es denn in der Ausatmung aus? Gibt es eine Atemerschöpfung? Gibt es eine Hyperventilation? All das kann der CO2, der LTCO2 auf jeden Fall auch ein bisschen aussagen. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man das vielleicht mal mit anschafft und denkt daran, eure Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter können damit theoretisch auch umgehen. Na, mit diesen Werten und das auch bewerten.
Ja. Ich kenne es aus meiner alten Arbeitsstätte. Ich würde mich freuen, wenn wir es ja auch irgendwann mal wieder kriegen.
Ich wollte es nicht ansprechen.
Doch, ich bin da ganz offen mittlerweile.
Ja, ich auch mittlerweile. Also wir haben es nicht zum Beispiel.
Es gibt Dinge, die ich einfach gerne hätte.
Ja, wir haben keine CO2-Messung bei uns hier, außer eben, wenn wir mit einem Beatmungsgerät jemanden aktiv beatmen. Und das passiert ja jetzt nicht so oft.
Richtig.
Ja. Nehmen Sie mal den Schlauch ran, ja. Einfach mal kurz tief durchatmen. Ich stelle mir das
würde, vor. Würde aber witzigerweise funktionieren.
Ja, würde gehen.
Du kannst ja in den CPAP gehen, einfach Piep und ASP komplett auf Null stellen, dann atmet der Patient halt dadurch.
Ja.
Und dann hast du einen CO2-Wert. Aber hast du auch komplett das Schlauchsystem ruiniert.
Ja, genau, da musst du halt, ja. Und das sind wieder Kosten. Ich sag dir, Freundchen, das sind Kosten. Ja. Ja, die dürfen wir nicht einfach so verursachen, ja. Aber gehen wir doch mal in, ich nenne mal jetzt ein lockeres und noch nicht so lebensbedrohliches Thema rein, und zwar die Hyperventilation. Die einfach, ich nenne es jetzt mal psychisch bedingt, durchaus passiert.
Im Erste-Hilfe-Kurs habe ich das immer so angekündigt, da war eine Boyband, frag mich, wie die heißen, Take That oder so. Erste Reihe, die 14-jährigen Mädels und oh mein Gott, Jimmy und Jerry und wie sie alle hießen, keine Ahnung, ob die da singen, hat dann irgendein Taschentuch in die Menge geworfen und dann ging's los. Dann war der Sanitätsdienst nur noch on fire.
Und das ist, glaube ich, habe ich früher auch gemacht, kann ich keine Frage, jetzt kommt aber der Klugscheißer, der Schelden raus und so weiter. Ich glaube, damit suggerieren wir der Hyperventilation leider zu viel so Girly Power und sowas oder ne, habe Gehabe rein. Die Hyperventilation kann auch bei ganz normalen Sachen, Stresssituationen passieren. Vielleicht auch nicht dieses sondern eher auch dieses sehr, sehr, sehr tiefe Ein- und Ausatmen ist auch eine Hyperventilation. Ja, das war schon wieder lustig mit dir, aber die meisten stellen sich, wenn man so fragt, haben sie hyperventiliert? Nein, hyperventiliert habe ich nicht. Ja, weil alle immer an dieses Boyband-Ding denken. An dieses Konzert-Ding.
Sorry, ich habe die letzten 10 Sekunden nicht zugehört.
Ja.
Ich war noch bei deinem Hecheln.
Bei meinem Hecheln, ich weiß. So hört sich das an, ja. Weißt Bescheid. Also, psychogener Stress sorgt eben auch mal für eine schnelle Atmung und bedeutet, wir atmen zu viel CO2 aus. Und das heißt eben, wir fallen in eine respiratorische Alkalose und unser Körper hat einfach zu wenig CO2. Was macht man? Erstmal versucht man die Leute, auch als Rettungsdienstler übrigens, zur Lippenbremse anzuregen. Das heißt also Lippen zusammenpressen und so ein soll dafür sorgen, dass man hier das CO2 nicht so ausatmet. Ist übrigens in den Prüfungen für Notfallsanitäter auch sehr gerne gesehen und sorgt auch für Punkte, bevor man die Hyperventilationsmaske anlegt.
Basics sind super. Ja,
oder so eine Kerze oder den Finger vor den Mund. Ja. Ne? Kerze auspusten, sagt man auch immer gerne. Ja, das wäre so zumindest eine Möglichkeit, um die Patienten schon mal, bevor man alles ausgepackt hat, hier schon mal dazu zu bringen, jetzt CO2 nicht so viel mehr abzuhecheln.
Und jetzt gibt es ja immer diesen Mythos, sag ich mal vorsichtig. Man nehme eine Tüte und packt sie einem Menschen, einem Patienten mit der Hyperventilation vor den Mund. Ja,
das kann man tun.
Man kann ja alles generell mal tun, aber das Riesenproblem ist, das sollte man bitte nur unter kontrollierten Bedingungen machen. Nicht selten kam es vor, dass wir dann im Nachgang zu der Bewusstlosigkeit gekommen sind, weil einfach viel zu viel CO2 immer, ne, was wir abatmen, wieder zurückgeatmet worden ist und dann quasi durch den Prozess 4% weniger Sauerstoff pro Atemzug und so weiter, irgendwann kein Sauerstoff mehr da war und dann viel zu viel CO2 und dann auch gesagt wurde, boah, schade, bupp, werde ich mal bewusstlos.
Genau.
Und deswegen, wir haben Hyperventilationsmasken drauf, wir machen das auch unter kontrollierten Bedingungen und es wirkt mitunter auch, also das ist ganz fein. Aber und bei einer Hyperventilation bin ich nach wie vor ein Riesenfreund von nichts tun außer reden. Richtig.
Ihr stimmt mir doch zu, wenn ich sage, wer im Dienst immer nur Schrott ist. Ja, der kippt irgendwann selbst um und landet auf der Trage im Rettungswagen. Und deswegen empfehle ich euch heute mal eine bessere Alternative, nämlich unseren Partner Koro. Die Temperaturen werden wärmer, die Sonne kam raus. Ich bin auch echt mal spazieren gegangen, 3, 4, 5 Runden um die Wache und habe mir einfach mal angeguckt, was es im März und vor allen Dingen zu Ostern so bei Koro gibt. Und da ist der Fokus ganz klar, Proteine und Ostern. Ja, Proteine, die sind ja nicht nur für den reinen Muskelaufbau da. Medizinisch gesehen und auch bei uns im Rettungsalltag sind Eiweiße einfach absolute essentielle Bausteine. Ja, sie reparieren Gewebe zum Beispiel, erhalten die Zellfunktion und stützen das Immunsystem. Gerade bei stressigen Schichten und unregelmäßigen Pausen, da brauchen wir genau diese Bausteine, damit der Körper unter Belastung einfach auch zuverlässig funktioniert und nicht abbaut. Ja, und Koro liefert dafür einfach passende Produkte und das auch noch in Großpackung, also für die ganze Wache quasi. Ihr bekommt dort klassisches veganes Proteinpulver für so einen schnellen Shake zum Beispiel nach dem Dienst. Und ihr kennt das doch mittlerweile, wir fahren ja auch wirklich stundenlang mit dem Rettungswagen umher. Dann haben wir auch noch Hunger und da empfehle ich einfach, nehmt euch ein paar Proteinriegel mit oder, wenn ihr euch was teilen wollt, sogar die Proteinchips. Und wer morgens auch noch Zeit hat, vor der Schicht sich da was zu essen zu machen, da streut ihr einfach so ein paar Soja-Protein-Crispies einfach in die Bowl für mehr Crunch. Gleichzeitig haben wir ja bald das Osterfest. Ja, und wenn ihr so einen Osterbrunch zum Beispiel plant, mit euren Kollegen oder auch zu Hause, dann schaut doch einfach mal in die Kategorie Koro Porridges rein. Ja, da gibt es zum Beispiel das Nussmus und diverse Toppings. Also als kleines Geschenk für die Familie taugen auch diese Nut Butter Cups. Mega geil. Oder so ein Energy Ball. Hole ich mir auch immer wieder und zu Hause naschen wir die auch gelegentlich mal. Und es ist einfach mal viel besser als so ein Schokohase aus dem Supermarkt. Schaut jetzt während der Folge einfach mal auf der Webseite von Koro vorbei und sucht euch eure Produkte aus. Und wenn ihr an der Kasse den Code RETTERVIEW eingibt, bekommt ihr nochmal Rabatt obendrauf. Also viel Spaß beim Shoppen und genießen.
Und mal anfassen, sanft und so, hey, wir kriegen das alles hin. Was du gesagt hast, das mit Lippenbremse und so weiter, da muss man nicht immer zwingend gleich einen Beutel raufwerfen.
Ruhige Bedingungen.
Richtig.
Genau. Den Stressor rausnehmen, wegnehmen, soll eigentlich schon helfen.
Genau.
Ja. Ich weiß noch früher, da war ich noch Schüler und da hatte ich auch als Schulsanitäter den Rettungsdienst gerufen. Die hatten da keine Hyperventilationsmaske, sondern eine normale Beatmungsmaske mit einem sehr langen Schlauch einfach dran, um den Totraum zu verlängern irgendwie. Und da hat man dann auch versucht, über Rückatmung das zu machen. Fand ich auch mal ganz spannend. Macht man eigentlich heute mit einem Beutel. Ja, gab's auch.
Spannend.
Ja, spannend. Fand ich auch.
Du so erlebt
hast. Habe ich noch gefunden in der Wache, so ein Ding. gab es auch, ja. Aber soll auch nicht immer voll Erfolg. Ich wurde runtergenommen irgendwann, weil es nicht so von Erfolg gekrönt war. Auf jeden Fall, ja, auch Menschen mit Hyperventilation können irgendwann bewusstlos werden. Das kann tatsächlich passieren, leider. Mhm. Das Gefährliche dabei ist einfach nur der Sturz. Ja, weil wenn die eigentlich bewusstlos werden, das sage ich jetzt sehr pauschal, aber dann fangen die wieder an, normal zu atmen.
Richtig.
Ja.
Wenn man den Beutel nicht drauf lässt, also das wäre entscheidend, dass man ihn da bitte wegnimmt
dann, ja. Genau. Also da bitte immer schön drauf achten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wir müssen daraus eine kontrollierte Bedingung machen und nicht einfach gehen und sagen, hier ist die Tüte, viel Spaß. Also die Beatmungs-, die Hyperventilationsmaske, die ist ja ganz speziell konzipiert dazu.
Genau. Ein, finde ich, weiter sehr, sehr verbreiteter Notfall in unseren Gefilden hier überall ist das Asthma bronchiale.
Hm.
Asthma bronchiale hat ganz, ganz viele Ursachen, kann allergisch bedingt sein, kann als chronisch, kann so ein bisschen mit genetischer Disposition einhergehen, ist irgendwie alles dabei. Prinzipiell spricht man eigentlich von einer Entzündung in den Bronchien, sodass die Schleimhäute anschwellen, also ein Schleimhäutödem bilden und es zu einer Sekretbildung oder zu einer übermäßigen Sekretbildung kommt. Das Ganze einher, dadurch, dass weniger Platz ist, spricht man dann von einer Bronchiokonstriktion, also einer Verengung. Stimmt, ich brauche die Fachwörter ja nicht erklären in dieser Folge. Nee. Entschuldigung, mein Fehler.
Ich mache es auch immer noch.
Ja, so, dass man wirklich bei einem akuten Asthmaanfall wirklich Probleme bekommt.
Mhm.
Und auch hier spannend ist wirklich der schon deutliche Unterschied, dass die Betroffenen gar nicht so die Probleme im Einatmen haben, das kriegen die hin. Mit dem Ausatmen gibt es echt Probleme.
Ja.
Weil die müssen die Luft da irgendwie wieder durchpressen und das ist gar nicht so leicht.
Deswegen redet man auch mal so von der expiratorischen Dyspnoe. Ja, und die sollte man definitiv dann auch wahrnehmen. Und was ich immer gut finde, auch das Gieben, das expiratorische Gieben gerade. Mhm. Ja, und dieser angsterfüllte Blick. Viele Asthmatikerinnen und Asthmatiker, die das kennen, sollten eigentlich auch den Kutschersitz kennen. Die sollten es kennen, dass man sich zum Beispiel mit den Armen auf den Tisch so aufstützt, ja, im Stehen. Gerade solche Haltungen sind für uns schon so, dass das Thema, also entweder haben wir einen CPDisten oder einen eben Asthmatiker. Kommen wir gleich noch zu, was der Unterschied da ein bisschen sein kann und wie man es erkennt. Aber gerade Asthma bronchiale ist eben expiratorische Dyspnoe, dieses Ausatmen, weil diese Enge einfach nicht mehr dafür sorgt, dass wir das raushauen können. Ne? Und man muss ja auch sagen, Einatmen ist halt ein aktiver Prozess. Das hat man ja vorhin schon gesagt. Zwerchfell zieht sich zusammen und so weiter. Aber das Erschlaffen, das lässt einfach los. Ja. Und wenn dann die Luft nicht rausgeht und gegendrückt, dann ist das wirklich für uns wie so ein, oh Gott, warum geht das nicht raus? Ich will ja neue Luft holen. Mhm. Ne? Und genau. Dann atmest du nachher einfach schon wieder ein, obwohl noch gar nicht der große Gasaustausch stattgefunden hat. Und dann haben wir auch so ein bisschen über CO2-Überschuss irgendwann.
Richtig, ne? Und du gerätst einfach die Gefahren, du gerätst in eine, kannst da auch eine massive Erschöpfung geraten. Mhm. Logischerweise eine Hypoxie. Und das Ganze kann wirklich bis zu einem Kreislaufstillstand resultieren. Und das ist auch schon mitunter, also Asthmaanfall war der Rufgrund, am Ende mussten wir drücken. Und das war auch nicht so schön, weil wir so ein bisschen gefühlt den Patienten aufgepustet haben wie so einen kleinen Luftballon.
Ja, und wenn es gerade so zu einer Atemerschöpfung kommt, dann kann es also wirklich dazu kommen, dass wir eine Schutzintubation machen müssen.
Ja,
einfach um die Leute dann dahingehend aktiv zu unterstützen. Vorher wäre es aber schön, wenn man da auch noch ein paar andere Sachen macht, wie zum Beispiel die Vernebelung von hier Salbutamol, Atrovent zum Beispiel. Prednison kann man auch schon geben, wirkt halt auch ein bisschen später erst. Ne?
Richtig, aber Glukokortikoid-Entzündungshemd kann man das durchaus machen.
Bronchodilatierende Medikamente auf jeden Fall, vielleicht Bronchospasmin noch danach im Notarztbereich, auch im Dingsbereich, immer wieder gerne gesehen. Ja. Theophyllin ist auch zum Beispiel ein Medikament, was gerne auch durch Ärztinnen und Ärzte gegeben wird. Ja.
Ich habe aber beim Theophyllin zum Beispiel gemerkt, das machen nur noch die Notärzte der alten Schule.
Ja, aber.
Ich liebe es. Ja. Also ich habe, weil Theophyllin hat einen schlechten Ruf mittlerweile. Mhm. Aber ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass Theophyllin einer seiner bösen Nebenwirkungen ausgespielt hat, sondern es hat dem Patienten immer geholfen.
Ja, die therapeutische Breite ist halt sehr gering, deswegen macht es das immer so ein bisschen schwierig. Das heißt also, dieser Wirkbereich ist wirklich sehr schmal zwischen, oh Gott, überdosiert und unterdosiert. Mhm. Und das ist halt bei Theophyllin immer so ein bisschen ein Abbrettpforte, so heißt es heute auch. Ja. Aber Theo ist eigentlich so das.
Die Ärzte der alten Schule, aber ich habe das immer beobachtet, dass wirklich die älteren Notärzte das gegeben haben, bupp, fertig, wunderbar, stabil, ich brauche gar nicht mit ins Krankenhaus, RTW alleine und tschüss.
Mhm. Ja, und das halt gedeihen lassen.
Ne? Und in der Klinik übergibst du es dann einem ganz jungen Arzt, also wir haben Theophyllin und so,
Was
alles ist schon erlebt.
Ja, oder genau, das habe ich aber schon erlebt.
In der Kapno, also sollte man die Möglichkeit haben, während des Asthmaanfalls zum Beispiel mit der Nasenbrille eine Kapno zu machen, sieht man auch dort ein steines ETCO2, obwohl eigentlich der Mensch versucht, ganz viel zu atmen. Mhm. Ja, und das muss man auf das CO2 immer im Auge behalten. Und das, am Ende geht es wirklich, wie du sagtest, kann es bis zu einer Intubationssituation geraten.
Richtig. Ja, es wird nachher dann an der Klinik auch gemacht. Nochmal Blutgasanalyse. Genau. Da wird ja auch nochmal alles ausgewertet und dann geguckt, wie es denn da eben mit den dazugehörigen Werten aussieht. Wir gehen jetzt mal in das Pendant dazu, und zwar die COPD. Die COPD ist ja eine Erkrankung, die man nennt sie gerne die Raucherkrankheit, kann aber auch übrigens nicht nur durch Rauchen entstehen. Ja, aber es sind die Raucher gerade unter uns sind ja da auch immer gezeichnet. Es ist eine chronische Entzündung der Atemwege. Die Atemwege sind immer entzündet. Es kommt hier genauso wie beim Asthmaanfall zum Anschwellen der Atemwege. Und man muss ja mal bedenken, so eine kleine Anschwellung reicht bei denen. Die sind immer so ein bisschen geschwollen, weil die sind immer chronisch entzündet. Genau. Und wenn die jetzt aber ein bisschen mehr entzündet sind, das merken die COPDisten sofort, ne? Genau, es kommt auch hier zum sogenannten Airtrapping, so ganz neues Wort, Airtrapping, ja. Muss auch sagen, das habe ich auch tatsächlich wirklich nur in so einem Skript gerade gelesen, aber die Luft ist gefangen in den distalen Atemwegen.
Richtig.
Ja, genau. Also die kommt nicht raus.
Ja.
Das ist geil, Airtrapping gefällt mir. Ah, sie haben heute ein Airtrapping. Ja, ihre Luft kommt nicht mehr ganz raus. Oh mein Gott, was ist das? Ja, Airtrapping, muss man auf jeden Fall drauf achten, ne? Und dementsprechend auch zu einer CO2-Retention. Super spannend auf jeden Fall. Wird eigentlich fast wie gleich behandelt. Ne? Es kommt zu akuten Gefahren wieder wie zur CO2-Narkose, also sprich wieder zur Atemerschöpfung, zum Atemstillstand, zur Rechtsherzbelastung, das haben wir alles mit bei. Und auch hier die Symptome sind wieder eine expiratorische Dyspnoe. Und Husten merkt man auch gerne mal. Also man hört auch dieses Raucherhusten, ne, und so. Aber wie erkennt man jetzt als Rettungsdienstler eigentlich, ob das jetzt eine COPD und Asthma ist? Für uns sind erstmal Symptombehandlungen und die ist eigentlich gleich, oder Mike?
Die ist eigentlich total gleich. Also auch da mache ich wieder Basics, beruhigen, Lippenbremse. Man kann vorsichtig schauen, gerade wenn die wirklich abrauschen in der Exazerbation, ob man da 2-3 Liter Sauerstoff raufpackt. Mhm. Aber auch wirklich ein bisschen unter Beobachtung. Und es ist völlig fein, wenn man da als Zielwert eine 90er Sättigung nimmt.
Ja.
Das ist völlig okay, weil das kennen die chronischen COPDisten. Sowieso gerade im Gold 3-4, das kennen die. Die arbeiten mit nichts anderem als der 90er Sättigung. Mhm. Von daher passt es.
Im höheren Stadium auf jeden Fall schon.
Genau, bei Gold, deswegen Gold 3-4. Egal.
Ja, aber viele Patienten wissen nicht, welches Stadium sie sind. Deswegen da nicht immer drauf verlassen. Ne?
Was durchaus sinnvoll ist bei der CBD, dass man durchaus frühzeitig eine NIF-Behandlung, also die nicht-invasive Beatmung, denkt. Auf die gehen wir nachher mal noch explizit ein, weil das eigentlich, finde ich, ein spannendes Instrument ist im Rettungsdienst. Und ich finde, diese Exazerbation, also ne, dieses Verschlimmern, es wird ja ganz oft getriggert von zum Beispiel Infektgeschehen. Also nicht selten haben auch diese COPDisten, also die dann zum Akutpatienten werden, nicht selten haben die Fieber.
Ja.
Und ich bin jetzt ehrlicherweise, also ich würde es von der Definition her unterscheiden können, und in der Regel, das ist ja quasi so dieser gleiche schlechte Witz mit einem Vegetarier, woran erkenne ich einen Vegetarier, er sagt es dir. So ist es ja bei den COPDisten auch.
Ja. Ja.
Nichts gegen Vegetarier, oh Gott, ich esse auch super gerne vegetarisch, so meine ich das nicht.
Ja.
Na, aber der COPDist sagt dir das auch.
Ja.
Und er steht in der Regel auch schon immer auf dem Melder.
Ja,
aber jetzt hau mal raus, ich bin gespannt auf deine philosophische...
Absolut, ich sitze ja jedes Jahr im Intensivseminar unserer Mediziner, aber einfach nur, weil ich da technisch unterstütze, und da gibt es immer einen tollen Professor, der Herr Lommatsch, und der hat einfach gesagt, das ist ganz einfach, fragen Sie doch einfach mal den Patienten, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Jetzt nicht die Akutphase, sondern wie ist das entstanden, ne? Dass Sie Asthma oder COPD haben. Die Asthmatiker sagen, das kam sofort. Das war auf einmal da und auf einmal hatte ich Asthma. Und COPDisten sagen so, oh, das wird immer über die Zeit lang immer ein bisschen mehr. Ja, und also je länger, desto mehr COPD, je kürzer dieser ganze Zeitraum der Erkrankung war, desto mehr Asthma ist es. Ja, also so in die Richtung kann man gehen. Das heißt, Anamnese tut manchmal gut, wenn man sich jetzt nicht sicher ist. Aber Mike, natürlich ist es vollkommen richtig. Man fragt die Patienten einfach und oft wissen die eigentlich schon, welche Erkrankung sie haben.
Genau. Ja. Das ist so, ich meine, gerade bei COPD hört man ja nicht selten, gerade wenn man so jetzt, ich finde so die Generation jetzt so um die 60, 70 männlich, hat ganz oft logisch eine positive Nikotin-Anamnese, aber auch eine sportlich positive Schadstoff-Anamnese.
Ja.
Also von Asbest bis irgendwo in Kohlekraftwerken habe ich da alles schon erlebt. Und das ist schon beeindruckend, dass die jetzt alle quasi so ein bisschen, tja, aufploppen in dem Sinne, weil jetzt der Körper irgendwann sagt, so, das waren genug Schadstoffe, mein Lieber.
Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Hansestadt auch Werftarbeiten, ne? War ja auch früher viel da. Da ging es ja auch immer noch um viel Schadstoffe. Also da auch hingehend immer noch Patienten, die ja eben an COPD erkrankt sind, obwohl sie vielleicht sehr, sehr früh auch mit dem Rauchen aufgehört haben. Ne? Genau, du sagtest jetzt vorhin NIF recht frühzeitig. Ich bin immer noch dafür auch medikamentös, Salbutamol, Atrovent mit ranzugehen. Aber Niffen ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Und da haben viele Angst vor im Rettungsdienst. Das Niffen. Also die nicht-invasive Ventilation ist einfach, warum? Also
ich glaube, also mir hat das jetzt gezeigt in den paar Monaten, in denen ich jetzt in Rostock bin, dass die Angst gar nicht vor den eigenen Fähigkeiten liegt oder schon indirekt. Die Kollegen wissen ganz genau, was zu tun ist. Und wir haben es jetzt ja ein paar Mal gemacht. Ich habe den Notarzt gebeten, hey, stell dich bitte mal in die Ecke. Wir niffen jetzt, wir haben das im Griff. Und du kannst ja gucken, wenn was ist, spring dazwischen. Und dann haben wir das gemacht. Und die Kollegen konnten wunderbar das Gerät bedienen. Wir haben das im Team wunderbar gelöst. Die meisten Patienten haben auch mitgespielt, waren compliant, also in der Hinsicht. Ist halt nicht jeder. Und dann lief das. Und dann habe ich das wirklich so hinterher mal gefragt, so hey, weil ich, wenn ich mit dem NIF komme, ich frage manchmal ganz ketzerisch, begleiten müssen wir nicht, oder? Also ist halt so manchmal so. Und dann kommt so, ja doch, wir haben ja genifft. Und wir so, okay, gut, begleiten wir. Also mir ist das egal. Ja. Ich habe Dienst bis 8 oder es ist mir Wurst. Ne? Alles ist gut. Am Ende entscheidet es ja auch ein bisschen der Notarzt oder wenn die Besatzung des Rettungswagens sich das wünscht. Ich glaube, das Riesenproblem ist, viele Kollegen haben es auch nicht alleine gemacht, bedienen das Gerät viel zu selten, nämlich lassen dann sofort den Arzt dran. Und das, ja, na klar, das resultiert irgendwo in einer Unsicherheit. Ja. Und jetzt muss man auch mal klipp und klar sagen, und so ehrlich muss man ja sein, ja, es ist eine invasive, also es ist so betrachtet erstmal eine invasive Maßnahme, auch wenn es nicht invasiv heißt. Aber man kann da erschreckend wenig falsch machen, wenn man so ein bisschen die physiopathologischen Grundlagen im Kopf hat, was das mit dem Piep da auf sich hat, was das mit dem Delta ASB da auf sich hat in dieser NIF-Variante. Und vor allem ist es total geil, wenn man dem Patienten nicht gleich ein Piep von 10 aufs Gesicht drückt und hier bitte viel Glück, sondern auch da den Patienten vorsichtig ranführt.
Genau.
Und da kann man nicht so viel falsch machen. Weil wenn der Patient keinen Bock hat, bricht man die Maßnahme eh ab. Das ist das oberste Abbruchkriterium.
Richtig, also die, die psychologische Variante, ja. Oder die psychologische Variable dafür, NIF zu machen, ist einfach sehr, sehr groß. Das heißt, ihr müsst die wirklich von Anfang an mit betreuen, sagen, das ist eine besondere Beatmung, das unterstützt sie beim Beatmen. Sie werden ein bisschen Schwierigkeiten auch beim Ausatmen haben, da müssen sie ein bisschen gegendrücken.
Genau.
Das ist aber ganz normal. Machen Sie das ruhig. Und dann führst du ihn langsam ran. Maske festhalten, erstmal selbst so ein bisschen ranpressen.
Ohne Schlauch, genau.
Ohne Schlauch, dann gehst du ran, dass du dann mit Schlauch machst und dass du dann, wenn alles läuft, dann eben die Zurgurte um den Kopf fixierst. Und wenn die sich dran gewöhnt haben, machen die das einfach mit. Die merken ja auch, dass es ihnen sehr prompt schnell besser werden kann.
Ja, und das sind wirklich, das ist ganz beeindruckend. Innerhalb von einer Regel, ja, 3 bis 5 Minuten haben wir da wirklich, pupp, toll. Und dann ist auch bitte entscheidend, nicht sofort die Maske wieder abnehmen, sondern lass ihn durchlaufen. Lass ihn bis zur Klinik durchlaufen. Dort kann man nochmal im Konsens mit dem aufnehmenden Arzt auch entscheiden, nehme ich die Maske jetzt ab, lasse ich ihn erstmal weiterniffen, weil es eigentlich eine ganz coole Therapie ist.
Genau.
Die dem Patienten auch hilft. Und nicht wenige Patienten, nicht wenige COPDisten haben sowas Ähnliches auch einfach zu Hause stehen.
Mhm. So eine Apnoe-Maske,
meinst genau. du? Genau. Entweder, aber auch so eine Gegenatemmaske, so nennen die das dann immer. Da ist quasi so ein mechanischer Piep hinterlegt. Ich weiß gar nicht, 4, 5, 6 ist da irgendwie dauerhaft. Ja. Aber es ist einfach nur dieses erschwerte Ausatmen.
Weiß gar nicht, kommst du noch aus der Generation, wo es das auch für den Beatmungsbeutel gab?
Ja.
Wo man das auch so hochdrehen konnte.
So eine Art Manometer. Genau, habe ich so umrauft. Dann war da wie so eine Säule, die immer,
Genau, die konntest du halt noch einstellen mit der Wassersäule.
Komm ich auch aus der Generation?
Na, du bist genauso alt wie ich, aber ich weiß nicht, ob der Rettungsdienstgeneration. Ja, manche haben halt früh angefangen zu modernisieren im Rettungsdienst. Das meine ich mit Generation,
Pass auf, ich komme aus der Generation, ich musste regelmäßig Ambubeutel sauber machen.
Ja, okay, gut.
Weil
ja,
wir diese Mehrwegschwarzen Ambubeutel hatten und da konntest du ganz viel verbauen auf den Teilen.
Und das meinte ich eben. Ja. Aber manche haben halt recht schnell modernisiert.
Ist das alt genug für dich?
Ja, absolut. Ja, danke dafür. Ja, gut. Gehen wir mal ins nächste, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir wollten ja auch immer nur ein bisschen kurz umreißen. Die Lungenembolie ist natürlich hat jetzt nichts mehr mit den Bronchien zu tun und Ähnliches, sondern hier gehen wir jetzt wirklich mal ins Kreislaufsystem.
Genau.
Und zwar ins Lungenkreislaufsystem.
Lungenembolie finde ich auch mal wieder spannend. Vor allem ist da auch ganz entscheidende Diagnose findet die Anamnese. Nicht selten sind es Leute, die mit Zustand nach tiefer Beinvenenthrombose, also ein dickes Bein, rot überwärmt, ne, also Umfangsvergrößerung. Häufig wirklich nach langen Reisen. Vor kurzem eine Patientin gehabt, relativ jung. Da stand auf Melder Jahrgang 28, aber sie war 28.
Ja.
Und wurde halt eingewiesen vom Hausarzt, weil da ein Blutwert erhöht war. Der D-Dimer-Wert ist das, der spricht für ein Gerinnsel, egal. Und im EKG hat er auch was gesehen. Und da war die Anamnese eigentlich ganz spannend, denn sie ist Taucherin gewesen. Auch öfter mal tiefer, auch ein bisschen fliegen, hat so ein bisschen eine Disposition für eine Gerinnselbildung. Ne? Einige, oder bei einigen, zum Beispiel einige Dispositionen wären zum Beispiel so ein Faktor 5 Leiden.
Mhm.
Das wäre so das klassische Bild. Und ja, die hatte ja zwar nicht speziell, konnte man nicht wirklich erkennen, weil sie sonst sehr schlank war, dass man dort irgendwo eine Thrombosezeichen gesehen hätte, aber die hatte wirklich eine kleine Lungenembolie. Aber da hat es von der Anamnese her komplett gepasst.
Ja, also auf akute Atemnot auf einmal.
Richtig.
Dyspnoe, auf Brustdruck.
So, so dieses irgendwie komisch.
Fällt schwer, ne? Lässt sich nicht besser machen, genau. Und Tachykardie kommt ja auch häufiger vor.
Genau, und so der Klassiker ist ja wirklich, da wirklich ein bisschen gucken und ohne jetzt irgendwas, ne, aber es sind gerade Frauen, die Pille nehmen, die vielleicht auch noch rauchen, weil das sind so doppelt Dinge, die wirklich ein erhöhtes Thromboserisiko zeigen. Und dennoch diese Verbindung mit, ich fliege jetzt mal 12 Stunden irgendwo über die Welt, lange nicht bewegen, quasi also eine Hypoperfusion auch im Gefäßsystem, das kann durchaus mal eben dazu sorgen. Das heißt, von der Lungenembolie ist weder jung noch alt geschützt. In dem Sinne, man muss ein bisschen auf sich selbst achten, ein bisschen bewegen, ein bisschen auf seinen Körper achten, ein bisschen schauen, Mensch, mein Bein wird aber dick. Man kann auch schon mit der Thrombose mal im Krankenhaus Hallo sagen und nicht bitte erst mit der Lungenembolie.
Ist so, ja, also Anamnese auf jeden Fall sehr wichtig dahingehend, aber ihr müsst halt auch immer differenzialdiagnostisch gucken. Die meisten würden ja auch bei Thoraxschmerz, Thoraxdruck dann auch immer gleich ins ACS gehen und ich würde aber wirklich in der Differenzialdiagnostik DD hinschreiben, Lungenembolie, gerade bei Menschen, die wirklich eher jünger sind, wo der Herzinfarkt vielleicht noch nicht so an der Tür klopft, da könnte man auch mal in die Lungenembolie reingehen, definitiv. Und hier auch gucken, ob man hier mit Heparin zum Beispiel schon rangehen könnte, an die Sache. Das wäre eigentlich dahingehend auch zu empfehlen. Ja. Dementsprechend, und dann einfach in die Klinik. Den Rest kannst du nur über Blutwerte machen. EKG, trotzdem bitte nicht vergessen.
Ja. Nee, das, ich habe die ganze Zeit gucken, wann mein Einsatz kommt. Ja. Der da neben mir, der liebe Chris, ist nämlich so ein bisschen Freak, was EKG betrifft.
Ja, ein bisschen. Nur ein bisschen.
Das war ja, wir haben das schon mal im realen Leben erlebt, da hat er mir das gezeigt, dass er auch ganz stolz war und ich kann es verstehen. Ich hätte genauer, also ich hätte es irgendwann erkannt mit dem Wissen, aber dass es da ist. Aber ich kann mich noch an diesen Tag der Johanniter erinnern, wo du eine Lungenembolie abarbeiten musstest und dann so ein EKG so ganz trocken so, ja, ach guck mal, S1Q3-Typ, ach, die werden eine Lungenembolie haben und die Prüfer da alle, das hat noch gar kein Alter.
Ja, gut, aber wenn es auch, sprang einem auch ins Auge, also wenn man es kennt, wenn man kennt, S1Q3-Typ kennt.
Wenn man damit rechnet, dass es da sein könnte.
Schaut den gerne mal rein, wir packen euch das, ich schreibe mir das gleich mal auf, wir packen euch das gerne auch in die retterview.de-Seite, auf die Folgenseite, was so ein S1Q3-Typ im EKG ist, woran man es erkennen kann, aber wir reden hier eben von der ersten und dritten Ableitung und hier eben Veränderungen in der S-Kurve und in der Q-Kurve, also in S1 ja, und in Q3 einfach mal raufschauen. Da gibt es auch ganz tolle Beispiele, wenn man mal einfach mal googelt. Ja. Genau.
Und das war ja, ich weiß gar nicht, ob sich die Leute vielleicht noch erinnern, aus einer Einsatzstory-Folge, das müsste die vorletzte gewesen sein, wo ja eine ältere Dame bei uns im Auto reanimationspflichtig geworden ist und wir uns die ganze Zeit gewundert haben, trotz erfolgreicher Intubation, also wirklich suffizienter CPR, dass die, wir haben kein CO2 bei ihr hingekriegt, es ging nichts. Ja. Und als wir dann so kurz vor der Klinik waren, dachten wir irgendwann, boah, wenn die mal nicht eine Lungenembolie hat. Ja. Also wir konnten es nicht genau beweisen, außer das CO2, was da irgendwie fürsprach. Aber im CT hat sich dann eine fulminante Lungenembolie dargestellt. Das ist auch grausam. so eine Lungenembolie, wenn man die sieht und wenn die wirklich fulminant ist, das ist auch ganz geil. Also ich fand das total beeindruckend. Die wird kurz gelöst, zack, bumm, spontan Kreislauf.
Ja, wenn du, je nachdem, welche, es ist wie beim Herzinfarkt, je nachdem, welche Äste da betroffen sind, wenn der Hauptast eben der Arteria pulmonalis eben betroffen ist, dann hast du wirklich Probleme. Ja,
ja klar.
Ne? Und das ist übrigens auch die Erklärung. Also wir haben eine Rechtsherzbelastung dann auch, weil das Herz das pumpt immer weiter und es kommt, das Blut möchte aber nicht weiter und die Pumpe läuft heiß auf der rechten Seite und dementsprechend kommen dann übrigens auch die S1Q3-Typen und sowas raus. Das sind alles so Sachen, die wirklich ganz spannend sind, wenn man die mal so ein bisschen beobachtet, ja. Das erstmal Lungenembolie. Ich würde da gar nicht weiter drauf eingehen, weil die Zeit ist so das. Und wir haben ja noch ein spannendes Ding, der Entspannungspneumothorax.
Wow.
Was eine Überleitung.
Was eine Überleitung. Also relativ, ein Entspannungspneumo ist ja auch relativ einfach erklärt. Ne? Es ist in der Regel durch eine mechanische Gewalteinwirkung, oft von außen, nehmen wir jetzt mal das Messerchen, was dafür sorgt, dass da irgendwie ein Loch ist zwischen Lunge, Pleura bis nach außen. Am Ende bildet sich ein Ventil. Und schlussendlich ist es einfach so, dass Luft in den Pleuraspalt eindringt, das Ventil aber dafür sorgt, dass die Luft nicht wieder zurückkommt und mit jedem Atemzug die Luft immer mehr wird und die Lunge quasi verdrängt, bis die Lunge ganz klein ist und kollabiert. Man nicht mal atmen kann, man bewusstlos wird und man, wenn man es nicht behandelt, einen Kreislaufstillstand bekommen kann. Das war jetzt mal die ganz einfache Erklärung dahinter.
Ja. Resultiert daraus, auch wenn die Lunge einfällt, dass das Mediastinum zum Beispiel sich auch verlegt, also die Mitte dann einfach auf einer Seite ist. Ne?
Richtig. Und das geht dann auch relativ schnell mit dem Kreislaufstillstand und gehört auch zu den reversiblen Ursachen im Rahmen der Reanimation. Das S, nämlich bei den 4-H-Hits, muss man das unbedingt, gerade beim Trauma, unbedingt auf dem Schirm haben.
Deswegen bitte auch Leute, wenn jemand eine Luftnot hat, dann kann man zwar auf Lungenembolie immer tippen und so weiter, aber hört euch die Lunge an.
Genau.
Ja? Habt ihr da irgendein Atemgeräusch auf einer Seite gar nicht mehr? Ja, dann sollte man auch mal von einem Pneumothorax ausgehen. Richtig. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da immer auskultiert und übt bitte das Auskultieren in eurer Ausbildung. Lasst euch das bitte zeigen oder geht einfach mal ein paar Fachbücher durch. Weil nur mal kurz draufhalten und das war's ist nicht. Ne? Also eine Auskultation sollte von oben nach unten, möglichst am Rücken auch stattfinden, dass du wirklich in alle Ebenen, alle Quadranten, alle Lappen mal abhörst auch. Ne?
Genau. Und dadurch, dass man dadurch auch eine massive Rechtsherzbelastung provoziert oder verursacht, sind da auch so ganz imposant, finde ich. Ich habe das, glaube ich, ein, zweimal in meinem Leben so richtig erst gesehen. Massiv gestaute Halsvenen. Und man glaubt gar nicht, was das für Schläuche sind, wenn die da rausgucken, weil einfach die Vorlast unerträglich wird fürs Herz und sich das da immer weiter hochstaut. Das ist schon beeindruckend.
Ja.
Aber kann auf jeden Fall ein krasses Anzeichen eben mit Einhergehen eines Traumas zum Beispiel für ein Pneu- oder Spannungspneumothorax sein. Und ja, schlussendlich, die Therapie, die ist eigentlich, sage ich jetzt ganz doof, die ist eigentlich simpel, nee, aber die ist eigentlich relativ, man hat ein, zwei Maßnahmen, die elementar sind, um dieses Überleben des Patienten zu retten. Beginnen wir mal ein bisschen bei Sauerstoff.
Ja, sollte man raufpacken, ne? 15 Liter.
Hochdosiert. Aber kommen wir jetzt zur Entlastungspunktion.
Spannend.
Ja, wir können das mit der Entlastung oder mit Thorax-Entlastungspunktionsnadel machen, den zweiten ECR, Medioklavikularlinie. Ist das Monaldi?
Bülow und Monaldi.
Bülow ist Seite.
Bülow ist Seite und Monaldi ist oben, ja.
Stimmt, genau. Und Bülow ist dann im fünften ECR quasi an der, ich habe den Namen gar nicht
auf Media Axillarlinie auf jeden Fall. Danke. Ja. Also mittig Axillar, dort dann kann man auch entlasten. Ja, das ist das schöne Dreieck auch. Ihr kennt es vielleicht noch aus den Fachbüchern. Ja.
Und aber mit Notarzt, den man sie bitte dann auch nachfordern darf und soll, kann man auch ganz definitiv über eine Mini-Thorakotomie sprechen, beziehungsweise auch bis hin zur Thoraxdrainage. Und ich sage jetzt, das ist simpel, naja, das sind die einzigen Maßnahmen, die Patienten retten, und dann sollte man das auch bitte tun.
Genau, Spannungspneumothorax ist also lebensgefährlich, ist eine akute Lebensgefahr, sollte definitiv auch mit einem Notarzt mitbeschickt werden, wenn das Krankenhaus nicht gleich eine Minute daneben liegt, definitiv, und ernstzunehmendes Symptom. Ja? Also Sauerstoff könnt ihr draufpacken, der eine Lungenlappen kann vielleicht auch noch was kompensieren an Sauerstoff, aber es geht eben nicht nur um die Konzentration des Sauerstoffs und CO2, sondern hier geht es wirklich darum, dass das Herz auch massiv belastet wird und dementsprechend eben der Kreislauf wirklich rapide versagen kann. Ja, also da bitte immer drauf achten. Und ja, drehen wir es mal andersrum. Wenn das Herz jetzt nicht mehr so richtig mitmacht, zum Beispiel die linke Seite, dann staut sich's ja nicht durch die Lunge, sondern durchs Herz, und wir kommen zum Lungenödem.
Richtig, wir kommen zum Lungenödem. Und durch eine zum Beispiel Linksherzinsuffizienz haben wir quasi den Flüssigkeitsaustritt in den Alveolen. Das heißt also, das ist die Kraft, der Gasaustausch kann nicht stattfinden. Mhm. Flüssigkeit tritt einfach aus. Und dann haben wir da irgendwie Wasser, ich hab Wasser in der Lunge, ne? Das ist Wasser, ja so,
Flüssigkeit.
Das Altdeutsche, ne? Ich hab Wasser in der Lunge.
Ja.
Das hatte ich schon immer, deswegen brodelt das so. Also gleich Flüssigkeit in der Lunge. Und auch da sind die Gefahren natürlich eine massive Hypoxie. Man spricht auch so ein bisschen vom Ertrinken, ne? Obwohl es ein Ertrinken so nicht gibt, aber egal. Ertrinken der Lunge quasi aus dem Inneren. Und das kann hin wirklich, wenn es also nicht mehr hinhaut, bis zum kardiogenen Schock führen. Und dementsprechend natürlich auch bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand.
Ja, merken tut man es natürlich wieder, es gibt eine Luftnot, ja, aber, und das höre ich auch immer gerne, deswegen frage ich die Patienten auch immer, könnten Sie bitte einmal kurz laut oder tief ein- und ausatmen durch den Mund, und du hörst dieses Brodeln, ja, grob rasslich meistens, ja.
Also ich finde, du musst da nicht mehr auskotieren, in der Regel hörst du die
an der Tür schon. Und da ist schon alles safe, da musst du auch nicht noch fünfmal die Quadranten auskotieren, sondern du gehst da einfach ran, okay, rasselnde Atemgeräusche, vielleicht sogar ein schaumiger Auswurf, das wäre ja schon ganz massiv, eine Zyanose kommt mit dazu für eine Dyspne. Deswegen, ich finde, Werte immer gucken ist immer schlimm. Und jetzt kommen wir mal dazu, Zyanose. Das hatten wir nämlich jetzt auch bei einem Patienten, einen grippalen Infekt und einen Schüttelfrost. Der hat so einen massiven Schüttelfrost bekommen, weil der Fieber 39,9 hatte, dass der so geschüttelt hat und sich so zusammengepresst hat. Die Frau dachte, er hat einen Krampfanfall. Hatte er nicht, hat nur einen Schüttelfrost. Und er so gepresst hat, ja, dass er zyanotische Lippen hatte, als wir kamen. Der war wach, der war ansprechbar, der war da, der hat einfach nur ein bisschen gefroren und hat blaue Lippen gehabt. Und meine Kollegin guckt an, Christian, siehst du das auch? Er hat zyanotische Lippen. Die Sauerstoffsättigung ist bei 100. Was ist das? Und da muss man einfach mal drauf eingehen. Wir haben dann erstmal pro forma, ne, klinisch gesehen, erstmal Sauerstoff gegeben.
Ja.
Ja, also einfach, weil wir halt eine Lippenzyanose haben und das für uns ja erstmal für Atemnot zählt, und du guckst halt nicht immer gleich so, du sollst nicht immer auf den SpO2 gucken, sondern wirklich alles betrachten. Ja. Also nur, ne, singulär. Auf jeden Fall Lippenzyanose. So, was machen wir jetzt bei einem Lungenödem? Ja, da ist jetzt Wasser in der Lunge. Der Diffusionsweg ist zu lang. Der ist einfach zu groß, um einen Gasaustausch zu machen. Den müssen wir verkürzen.
Genau, also auch da wieder Standing, Basic quasi, sehr durch die Art beruhigen. Patienten reden, logisch, Sauerstoff ranklippern, Oberkörper hoch, also am besten sitzen lassen oder eben erhöht hinlegen. Und dann kommen wir jetzt wirklich schon mal so ein bisschen in die Behandlungspfade rein. Ich finde die ja immer super. man kann bei so einer massiven Vorlasterhöhung schon mit über Nitrolingual nachdenken. Und das sollte man auch einfach dann auch mal geben. Ja, das ist ein Vorlastsenker. Bitte nicht geben, wenn gewisse andere Medikamente schon eingenommen worden sind. Passiert, also beim Lungenödem, ne, man kann es auch bei einem Herz, bei einem Angina pectoris anfangen und so weiter geben. Aber beim Nitro ein bisschen bitte aufpassen, immer den Blutdruck im Auge behalten, dass man das nicht bei einem zu niedrigen Druck gibt. Ansonsten, jetzt kommt mit der Sadist, finde ich, Diuretikum. Wäre so Furosemid, wäre das Mittel der Wahl. Schleifendiuretikum wirkt an der händischen Schleife, da irgendwo in der Niere. Und 20 bis 40 Milligramm sorgt dafür, dass das Wasser quasi aus dem Gewebe wieder verschwindet und dann irgendwann Richtung Niere abtransportiert wird, dass man häufiger pullern muss. Das ist so die Nebenwirkung des Ganzen. Aber sorgt eben dafür, dass eben diese Flüssigkeit eben aus diesem Raum, wo sie nicht hingehört, verschwindet.
Finde ich aber, und das ist gerade eine ganz spannende Diskussion, ist Furosemid dann immer notwendig zum Beispiel? Also, weil Furosemid ja nicht immer nur aus der Lunge die Flüssigkeit rausnimmt, dafür ist es auch gar nicht gedacht, sondern es nimmt einfach Flüssigkeit aus dem gesamten Körper. Und ob wir immer eine Hyperhydratation des Körpers haben und Furosemid immer so geeignet ist, das sollte man immer nochmal ein bisschen untersuchen und fragen. Also, wenn ich dann eine karaktische Person habe, die sowieso schon wenig Flüssigkeit ist, genau, würde ich wirklich überlegen, also auch liebe Notfallsanitäter, auch wenn es zum Beispiel im DBRD-Algorithmus im Pyramidenprozess drinsteht mit 40 Milligramm, übrigens steht es drin, ein bisschen nachdenken ist trotzdem erlaubt, auch wenn man nach den Leitlinien geht.
Da kannst du die Kalinor gleich nochmal hinterhergehen.
Absolut. Ne? Also es steht ja auch teilweise drin im Algorithmus, wenn wir uns das mal angucken, einfach, da stehen 0,4 bis 1,2 Milligramm Nitroglycerin. Das sind 3 Hybe. Nitro an maximal, was man nehmen kann. Also auch hier aufpassen. Und was nicht drin steht, finde ich immer ein bisschen schade, ist, ein Zugang wäre ganz toll, wenn ihr den vorher vielleicht noch appliziert, bevor ihr Nitro gebt. Ja, wenn euch der Blutdruck abrauscht. Ne? Ja. Und hier steht ja drin, mindestens 100 Millimeter Hg systolisch müssen es sein. Also ich würde bei 100 Millimeter systolisch da mit Nitro aber ganz vorsichtig, wenn überhaupt das überhaupt geben sein. Ja. Ne? Also da ganz bitte ganz vorsichtig sein. Was aber hier gut ist, NIF-Therapie. Und die wirkt wirklich ganz gut.
Genau, CPAP in dem Sinne, genau. Die wirkt richtig gut. Ne? Also ich finde, Nitro kann man schon machen, wenigstens der Vorlast ein bisschen helfen des Herzens, wenn der Druck passt. Beim Diuretika bin ich auch der Meinung, mit einem Arzt zusammen kann man das gerne entscheiden. Ohne Arzt sage ich auch, ich bin 5 Minuten von der Klinik entfernt, lass uns das gegebenenfalls anders regeln. Was aber wirklich hilft, wie du sagtest, eine FC-Pub, auch da, was du vorhin sagtest, ne? Genau, Patienten heranführen, und auch da gibt es eigentlich eine relativ schnelle, eine deutliche Symptombesserung des Ganzen.
Genau. Ne, also deswegen finde ich das immer gar nicht schlecht, da CPAP anzuwenden. Traut es euch, geht es durch, probiert es vielleicht auch mal im RTW oder in der Probe mit Kollegen zusammen an euch selbst, was das bewirkt, wie das am Patienten ist und worauf ich ihn vorbereiten sollte, und habt keine Angst, das auch tatsächlich mit anzuwenden. Wenn ihr natürlich unsicher seid, holt euch bitte auf jeden Fall da einen Doktor zu, der euch dahingehend unterstützt, ne, wenn ihr den nicht sowieso schon gerufen habt, aufgrund der Lungenödem-Problematik. Ne? Und das finde ich eben ganz toll. Also diese Beatmungsform sollte definitiv mehr angewendet werden. Die werden wir auch oder lernen wir auch, die sollten wir auch beherrschen nach der Schule.
Ja.
Und wenn
man
das
ein Prüfungsthema
nimmt. Ja, natürlich.
Es wird jetzt aber auch, also wenn das der ein oder andere Kollege hier hört von uns, das sind Dinge, die wir dieses Jahr definitiv, zumindest Johanniter intern, prüfen werden.
Psst. Ja, ganz, hat keiner gehört, natürlich. Christopher, ja, aber der ist ja Ritzern. Egal, der kann sich das trotzdem anhören. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, und ansonsten finde ich das noch ganz schön. Der Mikey, der hat hier in unserem Skript nämlich so 4 Fälle reingehauen. Da werden wir jetzt mal nicht erklären, was man da macht, sondern das dürft ihr gerne mal beantworten. Und zwar in unseren Kommentaren, retter4.de, einfach auf der Folge. Und zwar haben wir den ersten Fall. Eine junge Frau, schnell atmend nach einem Streit, ihr kommt dazu. Was wären eure Hauptmaßnahmen?
Genau. Oder einfach der klassische...
Fall Nummer zwei,
genau, der Klassiker Allergiesaison. Und auf einmal sitzt da einer irgendwie so ein bisschen im Kutschersitz und kriegt kaum noch Luft und vor allem hat massive Schwierigkeiten beim Ausatmen.
Fall Nummer drei. Ein Patient in einer stark verrauchten Wohnung hat Atemnot. Man hört ein deutliches Giemen, wenn er ausatmet. Was würdet ihr tun? Worauf würdet ihr tippen? Ja.
Richtig. Der Fall Nummer vier. Starke Brustschmerzen mit einhergehender Atemnot nach einem Sturz auf einen spitzen Stein.
Ja, also ich bin gespannt auf jeden Fall. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, retterview.de oder vielleicht auch auf Spotify, da geht es ja auch zum Beispiel. Da kann man auch in die Kommentare schreiben, da bin ich wirklich gespannt. Ja, schöne Fälle. Auf jeden Fall fand ich das Thema, das ging fort. Wir haben nur ganz, ganz wenig, muss man sagen, auf unsere Stichpunkte geguckt. Also ich muss sagen, da sitzt einiges bei uns auch. Ihr könnt uns trotzdem natürlich schreiben, wenn wir irgendwie einen Wert mal falsch gesagt haben.
Ja, bitte,
weil wir reden doch relativ
bitte, flott.
Manchmal. Und ich dachte so, das ein oder andere wird uns definitiv zum Verhängnis werden. Egal, ich glaube, wir haben das meiste richtig gesagt und ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen, weil es heute halt auch mal ein bisschen Fachpersonal betroffen hat.
Genau. Und ich finde das ja auch ehrlich ganz cool, weil wir sind Menschen, wir können Fehler machen. Und wenn jemand uns schreibt, sagt, hey Leute, das war aber falsch, denke ich, mega, vielen Dank.
Ja.
Weil vielleicht hatte ich es auch einfach wirklich falsch auf dem Schirm. Das kann ja alles sein. Also, genau, berichtigt uns gerne, gar kein Problem.
Genau,
wir sind da kein Böse. Wir wissen dann ganz schnell, wo du wohnst, gar kein Thema, aber nein, Spaß.
wir kommen vorbei. Ja.
Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und nächste Woche sind wir mit der ersten Hilfe dran.
Auf jeden Fall. Schaut mal vorbei, schaut auch bei uns im Shop vorbei, dort einfach mit Merchandise und so weiter, die wir hier hinter uns hängen haben. Die Tassen sind immer noch erhältlich, wie gesagt, Retterview-Shirt, Retterview-Hoodie und natürlich auch die Blaulicht Spotter-Weste. Die ist auch mit im Shop erhältlich. Könnt ihr noch mit reingucken und damit uns ein bisschen supporten, aber eben auch Retterview stolz am Rand tragen. Und wir sind gespannt, was da noch kommen wird, Mikey.
Genau, guckt uns auch auf YouTube, unterstützt den Kanal. Und wir werden, wie ja auch versprochen, bald auch mal so ein bisschen Live-Format machen. Bisschen off-topic. Ich habe nämlich mein Lego hier mit hergebracht ins Studio. Und das werden wir bald aufbauen und dazu ein bisschen Fragen beantworten. Wann genau das stattfindet und wie, teilen wir euch in den sozialen Medien auf jeden Fall mit. Vielleicht seid ihr dabei, stellt ein paar Fragen, wir werden sie beantworten.
Dementsprechend einfach auf Twitch mal gucken, da gibt es einen ganz neuen Kanal, Retterview-Official. Und da werden wir live gehen. Wir berichten auf unseren sozialen Medien, wann wir dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Schön, euch gesehen zu haben. Bis denn.
Ciao. Schöne Woche.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.